Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
10 Punkte Vorsprung hat Bayer Leverkusen mittlerweile auf die Bayern auf Rang 2 in der Bundesliga. Und so langsam muss man sich fragen, ist das wirklich noch Vizekusen oder ist das Ding gegessen? Die Meinungen gehen teilweise noch auseinander, die Tendenz zeigt aber in eine ganz klare Richtung. Und wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen, wo der Fokus der Bayern, wo der Fokus der Leverkusener liegt, wenn die Bundesliga gegessen ist. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
So, ich habe schon eingeleitet mit dem Thema dieser Episode. Wo liegt der Fokus der Top-Teams? Und was ihr auch mitbekommen habt, ist, dass eben nicht Janni das Intro gemacht hat, was meistens bedeutet, dass es hier mal wieder drunter und drüber geht. Es ist nämlich so, das kann ich vorweg schon mal kurz anteasern, Janni ist leider krank, wird uns ein paar Tage fehlen, nächste Woche dann hoffentlich wieder am Start sein. Aber trotzdem darf ich hier geballte Expertise heute als Host begrüßen. Und nehmen wir mit rein den lieben Anton, den ihr vor allem im Zweitliga-Podcast auch schon kennengelernt habt, wenn ihr da reinhört. Servus Anton.
Servus zusammen. Ich durfte vor ein paar Wochen schon mein Debüt für Tusche im Zweitliga-Podcast feiern und darf jetzt auch, um den erkrankten Janni einmal zu vertreten, im Bundesliga-Podcast mit am Start sein und freue mich natürlich hier mit Bench über den Spieltag ein bisschen zu quatschen.
Sehr geil. So brauchen wir es. So brauchen wir es da draußen. Und ich freue mich vor allem auch darüber und ich hoffe, damit Janni zumindest bei seiner Krankheit ein kleines Schmunzeln auf die Lippen zu zaubern. Ich freue mich, hier mal jemanden mir gegenüber sitzen zu haben, den ich auch einfach mal frei rausfragen kann. Anton, wie lief denn dein Wochenende auf dem Platz und nicht nur bei Kickbase?
Es lief ähnlich. Auf dem Platz wie bei Kickbase, ähnlich bescheiden. Auf dem Platz, bei uns geht es gerade ein bisschen gegen den Abstiegskampf, so Relegationszone. Und hatten eigentlich jetzt mit Neuhadern einen relativ direkten Konkurrenten vor der Brust. Haben auch 1-0 geführt in der ersten Halbzeit, dann aber 2 Standardtore nach Ecke bekommen. Danach halt den Laden aufgemacht, voll auf den Ausgleich gepresst, einen langen Ball drüber bekommen und am Ende halt ins 3-1 gelaufen. Weißt, wie es ist, man kann nicht immer gewinnen, aber da wäre irgendwie ein Punkt schon verdient gewesen und wichtig gewesen für uns. Aber ich habe ja auch schon gehört, dass bei TuS Quelle das Ganze ganz anders läuft und die Siegesserie weitergegangen ist, nicht wahr?
Ja. Ich habe es gehofft, dass die Frage kommt. Bei uns lief es tatsächlich gut. Also wir waren am Wochenende in München, da kommen wir gleich auch noch zu. Und ich bin früh am Sonntag wieder aufgebrochen, weil ich gesagt habe, ich will es mir nicht nehmen lassen, im Moment irgendwie auf dem Platz zu stehen. Oder was heißt im Moment? Man will sich irgendwie nie nehmen lassen natürlich. Aber wichtige Phase im Moment und im Moment läuft, und du sagst es, es lief auch weiterhin. Bei uns stand ein klassisches Derby auf dem Plan am Wochenende, auswärts beim Tabellenzweiten und gehen mit 2-0 in die Pause. Keiner weiß so richtig warum, irgendwie das Spielglück, was uns sonst gefehlt hat, im Moment ist es da. Und am Ende die Jungs 5-0 vom Platz geschrubbt, also viel besser hätte es nicht laufen können. Musste ich leider trotzdem in gewisser Weise auch teuer bezahlen, weil ich irgendwie mir am Ellenbogen so eine kleine Fissur, ich war heute Morgen schon beim Orthopäden, da eingehandelt habe. Mal gucken, wie lange mich das jetzt beschäftigt, aber am wichtigsten sind dann die 3 Punkte gewesen und so ein bisschen Pölsterchen, was wir uns mittlerweile auf die unteren Ränge so gebaut haben, gebastelt haben.
Da hält man auch gerne mal die Knochen für hin, ne? Ja, so aber am Ellenbogen, wie schafft man das? Draufgefallen, ganz klassisch.
Ja, also so nach vorne gefallen im vollen Lauf und dann so aus Reflex natürlich versucht abzufangen und dann ganz komisch nach hinten überstreckt. Und ich weiß nicht, so die Fußballer unter euch, die schon mal irgendwie was hatten, so Richtung, ich sag jetzt mal so Richtung Knochenbruch und solche Geschichten. Also ich hatte mir beispielsweise mal den Unterarm gebrochen oder die Nase jetzt auch schon 2-3 Mal mittlerweile. Und es ist immer so ein komisches Geräusch, was man so wahrnimmt. Ich kann es ganz schwer beschreiben, ich habe es gestern versucht, auch meiner Freundin zu beschreiben, das hört sich an wie so, wie wenn du irgendwie so ein Holzstück versuchst durchzubrechen, so dieses Knirschen, weißt du? Mhm. Ja. So, und wenn du das beim Fallen hörst, dann ist immer schon erst im Moment so, oh fuck, irgendwas ist da. Deswegen, ich habe tatsächlich Schlimmeres ja, Schlimmeres jetzt nicht erwartet, aber befürchtet. Und jetzt ist es aber nur so ein kleiner Riss wohl im Knochen. Ich hatte die Röntgenbilder gesehen, also es steht alles gut aufeinander. Es ist jetzt nichts, was irgendwie sonst wie behandelt werden müsste. Deswegen jetzt einfach ein bisschen Ruhe, ein paar Wochen werde ich es merken und dann ist aber wieder gut. Deswegen Glück im Unglück am Ende des Tages.
Ja, das klingt doch ganz verkraftbar. Gibt's bei euch, irgendwas Klassisches, was nach dem Spiel passiert? Weil ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn irgendwie Bundesliga ist, weiß nicht was, egal welcher Club, einen Sieg holt und dann irgendwelche Spieler so ihren Signature haben, den sie immer in die Kamera rufen oder sowas.
Ja, also es gibt einen Klassiker im Sinne von so eine Art, also ich glaube am verständlichsten ist, wenn ich es als eine Art Humba so beschreibe, die halt so, also ne, so ganz eigenes Wording und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das entstanden Ausschreien. Ist, aber ja, ein Ausschrei, ja, so habe ich es noch nie gehört, aber das ist es am Ende des Tages, den es dann immer gibt in der Kabine, den höre ich im Moment zum Glück wieder öfter nach dem Spiel.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, nee, also ja, ich hab gehofft, da von deiner Seite ein bisschen positiveres Feedback zu kriegen, aber ja, alles in allem dann trotzdem hier das Wochenende auf dem Platz so ein bisschen den Wrap-up gemacht. Kommen wir aber wieder zu Kickbase, zu unseren Kickbase-Wochenenden vielleicht kurz. Du hast gesagt, da lief es auch bescheiden bei dir, ne?
Ja, ich bin seit, weiß nicht, ich muss mal die App gerade aufmachen. Ich bin eigentlich brutal in die Rückrunde gestartet und war so in 2024 nach 4-5 Spieltagen Rückrundenführer, aber wurde jetzt, glaube ich, auf Platz 5 oder sowas durchgereicht. Du hast mich kassiert, Janni hat mich kassiert. Und so ist es in der Kickbase Super League gerade nur ein 8. Platz und glaube, dass der Janni mit nur noch 200 Punkten Rückstand mich, wenn ich so weitermache, auch bald kassiert, aber da wird fleißig gegengesteuert.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja, wo wir unsere letzte Sky Sport Fantasy Konferenz hatten, wo Anton natürlich auch hinter den Kulissen am Start war, wurde das ja so ein bisschen als das Ziel oder als das Duell auch der Rückrunde ausgerufen, ne? Dass ihr beiden da zum einen den einen oder anderen noch hinter euch lassen müsst irgendwie, um Gesicht zu wahren, aber dass es auch auf ein Duell von euch beiden hinauslaufen wird. Du sagst es gerade, 200 Punkte sind es noch und Janni im Moment echt auch so, also so Mittelstädt, Stach, Grifo, Karasau, Anton, zwei Stuttgarter drin, beziehungsweise drei mit Mittelstädt. Das sieht leider schon ziemlich solide aus, oder?
Ja, aber dieses Wochenende macht ein Finn Dahmen bei Janni mit seinem ersten zu Null-Spiel im ganzen Jahr 170 Punkte. Tuta macht einen Assist in Heidenheim. Weiß ich auch nicht, wie die Punkte da bei Janni zusammenkommen.
Ja.
Und er hat natürlich mein Team auch tatkräftig unterwandert, weil letzten Spieltag habe ich mir vor ihm für 1 Million Overpay den fallenden Bruschinski rausgeleiert. Und Bruschinski hat halt in den letzten beiden Spielen minus 15 und 21 Punkte gemacht.
Ja, das ist heavy. Aber gewusst wie am Ende des Tages, ne?
Ja, also, er ist der Imposter in meinem Team.
Ja, wirklich. Aber also wenn ich mir mal deinen Kader angucke, Undav mit mageren 5 am Wochenende, Malen gesperrt gewesen, Duxch sehr dünn geblieben. Also da geht schon auch wieder mehr die nächsten Wochen, ne? Von daher.
Muss.
Ja, ich bin gespannt. Aber im Moment bin ich natürlich auch in einer dankbaren Position, da so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge in eure Richtung zu schauen.
Ja, den nächsten Tausender mitgenommen. Marzen hat dich einmal den Spieltag gecarried. Schaka ja, und Paar 180, 160 Punkte gemacht. Damit bist du halt auf jeden Fall wieder safe.
Ja, ich habe auch am Wochenende tatsächlich mit Dennis kurz gequatscht am Freitagabend, der so meinte, ja, der hat losgelassen für dieses Jahr. Der sieht's nicht mehr. Also mittlerweile sind es ziemlich glatt 2000 Punkte, die ich Vorsprung habe. Ich bin auch ehrlich, in der Rückrunde war ich gar nicht so confident und es waren dann wirklich auch teilweise solche Dinger wie, dass Marzen halt komplett eingeschlagen ist, dass ich mir Vandenberg zum Beispiel vor ein paar Wochen von dir geholt habe, nächste Woche netzt der da direkt als Verteidiger. Ich hole Meloni von Janni und der trifft. Also dieses Jahr will es der liebe Kickbase-Gott da oben so, dass ich dann auch meinen ersten Office-League-Stern mitnehme und vielleicht einfach ein bisschen Credibility hier in der Community aufbaue.
Du bist 2000 Punkte vorne, Leverkusen ist 10 Punkte vor Bayern. Was ist wahrscheinlicher? Ui. Du verspielst die Meisterschaft oder Leverkusen?
Geile Überleitung. Ein bisschen früh, weil wir kommen später auf jeden Fall nochmal drauf. Aber ich würde sagen, es ist sogar wahrscheinlicher, dass ich es verspiele, weil ich sehe kein Szenario, in dem Bayern sich die Leverkusener noch packt. Willst du das mitgehen?
Ich würde es andersrum sehen, weil ich 2000 Kickbase-Punkte zu krass sehe und du Woche für Woche halt den Tausender wieder nachlegst und deswegen aufholen sehr schwierig wird. Aber ich bin schon auch mit dabei, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da noch irgendwas zu holen ist für Bayern dieses Jahr schon sehr, sehr gering ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, für Dennis was zu holen, sehe ich einfach noch ein Tickchen geringer.
Ja, okay. Ja, wir kommen auf jeden Fall später noch drauf, aber ich glaube, die Frage, also ich kann euch beruhigen, wir werden nicht drüber diskutieren, ob das jetzt durch ist oder nicht, weil am Ende des Tages hat das, würde ich behaupten, begrenzten Mehrwert, vor allem wenn die Tendenz, glaube ich, mittlerweile bei 95% der Bundestrainer dieser Republik eine sehr ähnliche ist. Aber wir gehen ein bisschen deeper rein. Vorher sprechen wir aber auf jeden Fall noch kurz einmal übers Wochenende, denn wie es viele von euch hoffentlich über unsere Story auch vor allem dann mitbekommen haben, am Samstag vor allem, war am Wochenende eine Art Kickoff von unserem Content-Creator-Programm oder Content-Creator-Programm, wenn ich es jetzt ganz korrekt mache. Und zwar waren 8 verschiedene Creator, beziehungsweise die Jungs von 8 verschiedenen Creator-Seiten, Creator-Kanälen, wie auch immer man es nennen möchte, bei uns im Office in München zu Gast. Und wir haben einen geilen Samstag zusammen verbracht. Die meisten auch noch ein geiles Frühstück am Sonntagmorgen, Vormittag. Ich war, wie gesagt, schon unterwegs. Anton, du warst, glaube ich, Sonntagvormittag dann auch nicht mehr am Start. Aber wir hatten ein geiles Wochenende. Samstag war es ja auch komplett da. Wirklich da auch nochmal das Feedback raus an euch, wenn ihr es hört, liebe Creator. Also es war wirklich ein sehr, sehr geiler Bundesliga-Samstag. Ich glaube, wir waren alle wirklich auf einer Wellenlänge und haben vor allem darüber gesprochen, ja, wie es weitergeht, wie es bis jetzt war, wie es weitergeht mit so dem Connect zwischen Kickbase und den jetzt offiziellen Content-Creatern sozusagen. Nicht von Kickbase, sondern die mit uns, mit Kickbase, in offizieller Verbindung stehen sozusagen. Und da kann ich euch nur ans Herz legen, bei den Jungs auf jeden Fall auch mal auf den Seiten vorbeizuschauen. Es sind schon YouTube-Vlogs hochgeladen worden vom Wochenende. Es sind schon Reels als Mini-Vlogs hochgeladen worden. Und bei den Leuten oder bei den Creatern ist auf jeden Fall einiges reinzuholen, wenn ihr euch wirklich optimal auf die Spieltage vorbereiten wollt. Wenn ihr mal, ich glaube, Mello hat es ganz gut gesagt, der Host von den Punktelieferanten, wenn ihr mal die Schnauze voll habt von Janni und Bench im Podcast oder in dem Fall jetzt von Anton und Bench, dann zum Beispiel einfach mal rüber zu den Punktelieferanten, da mal reinhören. Anton, wie fandst du es am Wochenende?
Ich fand es sehr, sehr cool. Ich war sehr, sehr überrascht, wie Fußball und Kickbase fit die Jungs alle sind. Also nicht, dass man das nicht erwarten dürfte, aber das war wirklich nochmal ein anderes Level. Also da ist jeder so tief drin in der ganzen Materie, dass es einfach auch Bock gemacht hat, mit denen Spieltag zu schauen, mit denen irgendwie ein bisschen Fußball-Minispiele zu zocken und sowas und einfach durch die Bank weg, alles super, super coole Typen. Und was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird oder was mich erstmal ein bisschen brandmarken wird und dich vermutlich auch ein bisschen, wir haben so in der Halbzeitpause und zwischen Konferenz und Topspiel halt auch so Fußball-Tic-Tac-Toe und Fußball-Wordle und so ein Zeug gespielt und gegen Kickbase-King und Kickbase-Lehrer, nämlich Timo und Tobi, haben wir im Doppel auch Tiki-Taka-Toe in der Fußball-Edition gespielt, Bench und ich gegen die beiden, und wir haben eine herbe 3-0-Klatsche bekommen.
Ja, also ich wäre jetzt auch nochmal drauf gekommen, wo du die Fußball-Minispiele angesprochen hast. Und ich muss sagen, es tut schon auch immer noch weh. Weil ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit diesem Ruf, der uns beide, oder den wir beide irgendwie so die letzten Monate uns, ich will fast sagen, erarbeitet haben. So als diejenigen, die halt auch ein gewisses Gespür vielleicht so für den Fußballkosmos außerhalb der Kickbase-Bubble sozusagen haben. Und am Wochenende, also diese 3-0-Klatsche da, das war schon wirklich, also es ging dann um solche Sachen wie, was mir jetzt als Beispiel noch einfällt, also für alle, die es nicht kennen, ne, Tic-Tac-Toe sollte eben ein Begriff sein, dann hast du auf den verschiedenen Achsen sozusagen Fußballvereine, Nationen und sowas, wo du halt immer aus der Kreuzung, die sich ergibt, sozusagen einen Spieler nennen musst. Und dann waren da solche Sachen wie Franzose aus Darmstadt. Ich gebe euch jetzt gerade mal 5 Sekunden, bei uns hat es natürlich auch einige Minuten gedauert, aber am Ende waren das dann solche Spieler wie Romain Bergerie, die man an solchen Positionen nennt. Also das war schon alles nicht ohne, aber da 3 in a row reingedrückt zu kriegen, das hat schon wehgetan und es nagt weiterhin an mir. Aber also wenn du da nichts mehr zu sagen hast, Anton, dann können wir das Kapitel auch gerne schließen an der Stelle und weitermachen.
Ich würde sagen, das erdet und ein Rematch steht auf jeden Fall aus.
Ja, hundertprozentig, es wird kommen. Sehr gut. Worüber wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, bevor wir dann Richtung Maschinenraum weitergehen und bevor du, Stichwort Minigames, auch noch was mitgebracht hast, sind auf jeden Fall die Challenges am Wochenende. Da steht natürlich die allwöchentliche Matchday-Challenge an, die dann hoffentlich, wenn ihr den Podcast hört, schon online ist, wenn nicht sehr zeitnah in der App erscheinen wird. Es handelt sich dabei um Ladehemmung, wo ihr nur Spieler aufstellen könnt, die bisher in dieser Bundesliga-Saison noch nicht genetzt haben. Wir haben da schon sehr interessante Beispiele noch, wie ein, ich glaube, Nadim Amiri ist noch dabei, ein Karasor ist noch dabei. Also es sind schon ein paar Jungs, die auch wirklich ja, mal Breakout-Potenzial mitbringen. Aber ich glaube, das ist schon was, wo die Tüftler unter euch auf jeden Fall wieder richtig Spaß haben werden. Abgesehen davon gibt es am Wochenende auch zwei sehr interessante, sehr besondere Challenges. Für alle von euch, die nämlich Bock haben, am Wochenende sich vielleicht auch mal im Stadion vor Ort den FC aus Köln, die Frauen vom FC gegen Werder Bremen anzuschauen, für die gibt es gleich zwei Challenges. Und zwar auf der einen Seite die FC-Challenge. Es gibt in beiden Challenges zu gewinnen Trikots, Tickets, signierte Schals und. Also es gibt gut was zu holen. Und beide Challenges sind als Versus-Challenges aufgebaut. In der FC-Challenge entscheidet ihr euch zwischen Team Laura Donhauser und Team Lotta Cordes. Habt 200 Millionen Budget, drei Spieler pro Team oder Spielerinnen in dem Fall. Vom Muster her so, wie man es fast gewohnt ist von relativ vielen Challenges. Auf der anderen Seite, bei Werder Bremen, steht das Duell zwischen Michelle Ulbrich und Sophie Weidauer an. Auch da stehen dieselben Restriktionen im Raum. Da also gerne auch mal ein bisschen rumbasteln und gerade wenn man sich das Spiel dann am Wochenende anschaut oder vor Ort ist, mit zwei Challenges sogar noch nebenher, plus Championship, wenn ihr Bock habt zu zocken, plus vielleicht eure Liga, also da dürfte es eigentlich an nichts mangeln am Wochenende. Sehr gut, dann haben wir ja die Challenges auch mal grob umrissen fürs Wochenende, da also gerne jetzt schon mal anfangen zu basteln, es sind ja noch ein paar Tage, aber wir kennen euch Pappenheimer da draußen, ja, jetzt so ein bisschen neben dem Podcast her oder so, da geht schon was. Und Anton, du hattest angekündigt, du wolltest noch nicht zu tief ins Detail gehen, aber du hast noch eine Kleinigkeit mitgebracht.
Yes, genau, ich wollte nicht zu sehr ins Detail gehen, um dir da keine Antworten vorwegzunehmen. Und als guter Podcast-Gast habe ich natürlich auch was mitgebracht und komme nicht mit leeren Händen. Und weil wir vorher schon bei Minispielen waren, gibt es jetzt auch noch mal ein kleines Minispiel. Und ist eigentlich so das klassischste Kennenlernspiel auf, weiß nicht was, Konfifahrt, irgendwelche Arbeits-Teambuilding-Maßnahmen und so weiter. Wir spielen zwei Wahrheiten, eine Lüge zum 24. Spieltag.
Ja, ich bin gespannt.
Ich habe mir da drei Blöcke aufgebaut und werde dich mal mit neun Takes nochmal durch den 24. Spieltag leiten. Und du kannst mir jeweils sagen, was die Wahrheiten und was die Lüge ist. Und mal schauen, ob du da dreimal richtig liegst und ob du überhaupt richtig liegst.
Ich bin sehr gespannt, ob der Ruf jetzt weiter bröckelt hier.
Wir gehen mit dem ersten Take rein und du kannst dir die ganze Credibility zurückarbeiten. Erster Take. Trotz Sieg gegen den FC Heidenheim holte Eintracht Frankfurt am Wochenende weniger als 1000 Teampunkte. Zweiter Take. Durch seinen Doppelpack gegen Werder Bremen ist Maximilian Bayer nun der treffsicherste Deutsche in der Bundesliga. Dritter Take, mit Ian Marzen in der Startelf konnte der BVW seinen Punkteschnitt von 1,7 auf 2,1 steigern.
Okay, also ein Take kann ich auf jeden Fall schon mal verifizieren. Und zwar weiß ich, dass Frankfurt trotz Sieg gegen Heidenheim unter 1000 Teampunkten geblieben ist. Das macht es jetzt einfacher, weil ich zumindest eine 50-50-Chance habe. Bei dem Bayer-Take habe ich direkt an Undav denken müssen und ich bin ehrlich, ich habe im Moment nicht wirklich auf dem Schirm, wie die genauen Quoten der Jungs in der Bundesliga sind.
Soll ich die Tore von Bayer sagen?
Von Bayer?
Ja. Wie viele es sind?
Nee, also es geht ja schon darum, dass ich mir Credibility wiederhole, dann will ich das
dann auch ohne, im Alleingang dann
machen.
Dann ohne, mach das.
Dann will ich das auch im Alleingang machen. Also Undav hat jetzt ja auch ein paar Spiele zumindest nicht mehr in der Frequenz getroffen, wie es eine Zeit lang der Fall war. Also den würde ich so auf...
Boah. Naja, er hat ja nicht gespielt. Er hat nicht gespielt, aber er hat
zwei MVP. Ja, wenn er gespielt hat, hat er ordentlich... Ja. Ja, aber also trotzdem so von der Frequenz her einfach an Spieltagen gemessen. Aber Undav müsste trotzdem so bei um die 15 irgendwo müsste der stehen. Und Bayer hat jetzt halt 4 in den letzten 2 wieder gemacht, hatte aber auch eine ewig lange Durststrecke. Ich weiß noch, dass er am Anfang der Saison gut getroffen hat dann. Und ich aber dann zum Glück irgendwann, Stichwort Credibility, bestätigt wurde, indem, dass ich gesagt hatte, der wird nachlassen und da wird auch eine Durststrecke kommen und die war sehr lang. Deswegen würde ich glauben, weil ich mir mit Marzen auch ziemlich sicher bin durch den Dortmunder Lauf, dass der Schnitt sehr, sehr gut gestiegen ist, würde ich damit gehen, dass die Bayer-Aussage falsch ist.
Das ist richtig. Bayer hat 12 Tore gemacht, Undav hat 14 Tore gemacht. Bayer hat sich zwar auf Rang 2 geschossen und vorbei an Niki Füllkrug, aber... du hast natürlich trotzdem recht und die falsche Aussage rausgefischt.
Und es war auch Undav dann?
Ja, genau, also unter 14 Tore. Unter 14 ja, okay. Tore und ist drüber.
Geil. Nee,
aber nächster Block ist gut, gell?
Ja, ja, ist gut.
Mainz ist der größte Expected Points Underperformer der Liga mit 15,5 Punkten unter erwartetem Wert. Laut Understat müssten die Mainzer zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich auf dem 6. Tabellenplatz stehen. Pff. Zweite Aussage. Durch seine 3 Scorer ist Ermedin Demirovic hinter Harry Kane zum zweitbesten Scorer der Bundesliga aufgestiegen. Und letzter, mit minus 73 Punkten gegen den FC Augsburg lieferte Darmstadt die schwächste Punkteausbeute aller Bundesligisten der laufenden Saison.
Boah. Okay, also, erster Take, habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, passt, weil ich seit einigen Wochen deutlich, oder was heißt seit einigen Wochen, das ganze Jahr spielen die eigentlich besser, als sie abschneiden. Aber dieses Ding von, eigentlich müssten sie laut Understat im Moment Sechster sein, bezieht sich das auf die Tore oder auf den Tabellenplatz?
Auf den Tabellenplatz.
Das ist halt schon krass. Also das ist schon, boah. Ja, also das ist so ein bisschen das Haar in der Suppe da für mich. Dann war die zweite Aussage, hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Demirovic ist zweitbester Scorer nach seinen 3 Scorern gegen Darmstadt.
Ja, also ist jetzt was, wo man mich natürlich direkt wieder kriegt mit dieser, ich will jetzt nicht sagen Ablehnung, aber mit diesem Take, dass Demirovic einfach die ganze Zeit überperformt. Da habe ich übrigens auch am Wochenende ein paar DMs gelesen, die gesagt haben, also Benj und Jan, die sollten so langsam drüber nachdenken, nochmal ihre Meinung zu Demirovic zu überdenken. Ich weiß, dass er mittlerweile in den Top 25 der App ist, was die Gesamtpunkte angeht. Und wenn ich so drüber nachdenke, auch mit der ewig langen Durststrecke von Sané und Co., mit Undav, der schon auch gut scored, aber Demirovic, also wir sprechen immer drüber, dass er nur über Scorer kommt. Und nur über Scorer, Top 25 Punkte der App, das müssen schon einige sein. Deswegen, das halte ich schon für relativ wahrscheinlich auch. Und die dritte Aussage, boah, ich habe ein bisschen Gedächtnisschwund. Was war das jetzt nochmal?
Dritte Aussage ist, mit minus 73 Punkten gegen den FC Augsburg lieferte Darmstadt die schwächste Punkteausbeute aller Bundesligisten in der laufenden Saison.
Boah, es gab schon auch einige. Ich erinnere mich, glaube ich, Hinrunde Bochum gegen Bayern, die kam schon richtig gut unter die Räder, ne? Zwei, drei andere Geschichten. Boah, also einfach vom Gefühl her, Demirovic, sage ich, ist wahr. Es muss eins von den anderen beiden sein. Und bei Mainz ist das Einzige, was mich darüber nachdenken lässt, echt dieser 6. Tabellenplatz. Ich habe gerade die Tabelle hier vor mir, grundsätzlich immer im Podcast, und habe deswegen so einen Blick darauf, dass so Augsburg wird laut Stats nicht vor denen liegen, Freiburg auch nicht in dieser Saison, wahrscheinlich Heidenheim nicht, Gladbach nicht, Wolfsburg nicht. Ja, es gibt schon zu viele echt schwach Performende dieses Jahr, deswegen das halte ich sogar für realistisch irgendwo und sage, Aussage 3 ist falsch.
Das ist wieder komplett korrekt. Stark. Jawohl. Stark. Ja, ich habe es auch gelesen und dachte auch so, ja, 15 Punkte ist schon irre viel, aber okay. Aber 6. Tabellenplatz ist wirklich Wahnsinn. Die sind 17. gerade, Mann. Das sind 11 Plätze einfach
mal eben geklettert. Das ist Wahnsinn. Wie viel? 15 Punkte sind mehr prognostiziert sozusagen?
15,5, ja.
15,5, dann wären die bei 31. Das heißt aber, dass zum Beispiel Frankfurt mit 37, Hoffenheim mit 33 dann auch überperformen, oder was?
Also Frankfurt auf alle Fälle und Hoffenheim, glaube ich, vielleicht so ein bisschen, aber nicht krass.
Ja, aber kommt dann hin. Ja. Aber also Frankfurt overperformt dann auch schon mindestens 6 Punkte, das ist schon auch ein Brett, ne?
Ja, aber nicht so schwer vorstellbar, oder? Also dass Frankfurt ein
bisschen overperformt hat. Ja, also, aber Mainz, 11 Plätze, das ist schon Wahnsinn. Ja, krank.
Weißt du, wie sich Expected Points errechnen?
Ich denke mal, dass die einfach über Expected Goals und Goals Against gerechnet werden, oder?
Ja, genau, das glaube ich auch. Also ich habe es nicht davor nochmal gecheckt, aber ich glaube, dass es genauso auch funktioniert.
Ja.
Würde am meisten Sinn ergeben. Und Demirovic auch brutal, gell? Also dass der wirklich hinter Harry Kane, der halt 27 Mal gehüttelt hat, hat der halt 14 Tore, 8 Vorlagen und ist halt einfach zweitbester Scorer in der Bundesliga.
Das ist so heftig.
Und er spielt bei Augsburg, Mann, bei Augsburg.
Ja, generell als Augsburger in den Top 25 der Liga zu stehen, das ist halt auch schon
ein völliger crazy. Wahnsinn. Aber weißt du, wie du bei so allen Takes über Demirovic und Augsburg immer so ein bisschen bist? Das ist wie dieses Video zwischen Thomas Müller und Goretzka, wie sie Stadt, Land, Fluss spielen und Thomas Müller bei H für Land Holland hinschreibt und Goretzka so, das ist auf gar keinen Fall richtig, das kann auf gar keinen Fall stimmen.
Ja, es ist wirklich so. Und ich habe ganz oft so diesen Moment, auch am Wochenende, ich meine, wir hatten ja eben drüber geredet, wie wir da zusammensaßen mit den Jungs Samstag und dann Augsburg da auf einmal losgelegt hat wie die Feuerwehr. Und bei jedem Ding von Augsburg generell, so, was ja auch nochmal, also Augsburg an sich ist für mich auch eine Truppe, die kann eigentlich nicht 6-0 in der Bundesliga gewinnen gegen keinen Gegner. So, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. So, und Augsburg als Team und auch Demirovic, der dann jetzt irgendwie den MVP-Titel voraussichtlich nach Hause holt, das war so, also dieser Unglaube immer bei mir, ich krieg das nicht weg. So, bei jedem Tor von dem denke ich mir so, das kann doch nicht sein, dass der schon wieder richtig steht. Das kann doch nicht sein, und ich will es jetzt auch nicht verniedlichen, also der steht nicht nur richtig, der hat ja teilweise auch Buden. Gegen wen war das dann nochmal, wo er gegen zwei so von halb links kommt und dann lange Ecke das Ding der Butterweich reinlegt vor 2-3 Wochen?
Ich glaube, länger her, aber ich glaube gegen Hoffenheim, und das war halt auch eine kranke Bude, gell? Da außen einfach kurz die zwei vernascht und dann das Ding lang reingedrückt, genau, schon sehr, sehr gut.
Ja, stimmt, ist länger als 2-3 Wochen her, aber noch nicht allzu lange. Und bei solchen Dingern, also das ist halt, da bin ich dann noch verzweifelter und denke irgendwie über das Leben und mich selber nach. Ja, ist wie es ist.
Ah, und Aussage Nummer 3 war natürlich falsch, weil Bochum in München minus 123 Punkte gemacht hat.
Ah, dann war es sogar Bochum.
Ja, Junge, genau. Ey, also du warst richtig.
Ich bin auf einem guten Weg hier.
Ja, ist gut. Letzter Block, 3 aus 3, könntest du schaffen.
Okay.
Hoffenheim hat zwar gewonnen, aber besonders Oliver Baumann dürfte das Gegentor kurz vor Schluss ärgern. Unter Pellegrino Matarazzo spielt die TSG in nur 5,1% der Bundesligaspiele zu null. Zweiter Take. Fehlerfest am Böllenfalltor. Mit nun insgesamt 6 Fehlern vor Gegentor zieht der SV Darmstadt mit dem bisher Führenden in der Kategorie Fehler vor Gegentor gleich. Platz 1 teilen sich die Lilien mit niemand Geringerem als dem FC Bayern München. Und letzter, der FCA hat am 24. Spieltag die 2000 Teampunkte geknackt, inklusive der Fuggerstädter, gelang das inzwischen 10 Bundesligisten in der laufenden Saison.
Wow. Okay, ich roll das Feld wieder von vorne auf. Mach also das. Erstmal kranke Props für die Recherche, weil das sind alles sehr, sehr geile Takes. Und es war kein einziger dabei, wo ich so gesagt habe, ja, safe so. Außer unter 1000 Teampunkte, weil ich es halt nachgeschaut hatte. Aber okay, wir fangen von vorne an. Nennen wir nochmal die ersten 3 Worte, dann habe ich es wieder.
Hoffenheim hat zwar gewonnen.
Hoffenheim hat zwar gewonnen. 5% sind halt, also das hört sich wenig an, aber da denkt man so, ja okay, 5%, das sind irgendwie, also ich finde, das assoziiert man nicht mit einer Quote, die das Gleiche aussagt wie 1 von 20 Spielen, wenn ich jetzt nicht völlig blöd bin, oder? Dürfte 1 von 20 sein, ja. Also 1 von 20 Spielen nur zu 0 zu spielen in der Bundesliga, also nicht mal volle 2 im Schnitt pro Saison, ist absolut geisteskrank, aber wenn ich es einer Mannschaft zutraue im Moment, dann ist es Hoffenheim, weil, also wie oft man da liest, Baumann wieder eine Kiste, kein zu 0 und sonst was, der ist jetzt auch im Moment nicht unter den Top-Torhütern der Liga unterwegs, was auch dafür spricht, dass diese Boni einfach fehlen. Also das halte ich für sehr wahrscheinlich wieder. Dann hatten wir den zweiten Take und das war?
Fehler vor Gegentor. Darmstadt ist mit dem 6. Fehler vor Gegentor an diesem Wochenende mit Bayern gleichgezogen.
Ja, also Darmstadt 6 hätte ich direkt unterschrieben auf jeden Fall. Also dafür haben Maglitzer, Jasula und Co. echt einiges getan schon dieses Jahr. Ich erinnere mich auch an ein Spiel, ich weiß auch nicht mehr gegen wen es war, aber wo dann irgendwie Elfer verschuldet, Maglitzer, kurz später noch eine rote, dann noch die zweite rote hinterher.
Alles, das war in München, so das war das 8-0 in München.
Ja, also das war ja auch vogelwild. Also hättest du jetzt gesagt, in den 2 Spielen waren es irgendwie 4 Fehler vor Gegentor, hätte ich das wahrscheinlich auch schon unterschrieben. Also das sehe ich. Ich überlege natürlich, Bayern 6 Fehler vor Gegentor. Das Ding ist, Bayern ist für sowas natürlich krank anfällig, weil die so hoch stehen, dass du halt immer dieses Restverteidigungsproblem hast, ne? So, wenn du halt einen Ball relativ hoch verlierst, kann es schon sein, dass der Gegner allein auf weiter Flur ist und dann sprichst du halt in Situationen darüber, wo bei anderen Teams noch irgendwie 5 eigene Feldspieler hinterm Ball sind, gefühlt. Deswegen, ja, kann, also sehe ich schon auch, kann schon auch sein. Und Nummer 3 war?
Nummer 3 war, der FC Augsburg hat 2000 Punkte gemacht und ist damit jetzt das 10. Team, das die 2000 Teampunkte knacken konnte.
Boah, ja, da muss ich jetzt einmal durchgehen. Also Bayern hat es gemacht, Leverkusen hat es gemacht, Stuttgart hat es gemacht. Leipzig hat es, glaube ich, lange nicht gemacht, aber irgendwann war dann einer dabei. Boah, Dortmund mittlerweile wahrscheinlich auch einmal in den Partien in der Rückrunde, sind wir bei 5. Aber 10 Teams, ja, Augsburg wäre dann 6. Boah. Ich glaube, ich sage, Aussage 3 ist falsch.
können wir endlich los.
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Aussage 3 ist falsch.
Let's go!
3 aus 3, Mann, stark, ey. 24. Spieltag durchgespielt.
Wirklich?
8 Stück. Ich wollte nicht nur um eins höher gehen, dann habe ich gesagt, dann mache ich halt 10. Aber ja, ich kann dir auch gerne sagen, welche 8 es gewesen sind.
Gerne.
Punktebestwerte: Leverkusen 2400, Bayern 3100, Stuttgart 2500, Leipzig 2400, Dortmund 2100, Augsburg jetzt 2400, Gladbach beim 4-0 gegen Wolfsburg 2000 knapp gerissen und ja, Bremen beim 4-0 Heimspiel gegen Mainz die 2000 knapp gerissen.
Ja, okay. Ja, sehr gut. Also jetzt gehe ich mit dem Gefühl hier, mit einem guten Gefühl hier auf jeden Fall weiter in Richtung Maschinenraum, wenn wir sonst nichts mehr haben, Anton.
Ja, ich würde nochmal die 2 Punkte kurz anschneiden von davor mit Bayern und mit Hoffenheim.
Und
dir
klar,
kurz erklären, wie ich die rausgesucht habe, weil ich habe gestern Bremen gegen Hoffenheim geschaut und Hoffenheim war wirklich gut. Also mit dem Wert tue ich jetzt Hoffenheim vielleicht auch ein bisschen Unrecht, weil die es gestern zumindest echt gut gemacht haben. Vor allem auch das 2-0 mit dem Ball auf Bebu von Grilic und so war das echt geil rausgespielt. Aber so ab der 80. habe ich gedacht, nee, die können jetzt nicht wirklich zu 0 spielen. Da stand es halt so 2-0. Und ich habe nur noch gehofft, so bitte machen die Bremer irgendwie diese Kiste, weil ich schaue mir wirklich seit Wochen nur an, wie dieser Prozentwert von Matarazzo immer kleiner wird. Immer so und noch ein bisschen und noch ein bisschen und von 6% werden es weniger. Und ich glaube, dieses Jahr einmal 0 gespielt, dann in dieser Endphase von der letzten Saison einmal 0 gespielt, aber irgendwie ist das wirklich verhext, die kriegen das nicht hin, zu 0 zu spielen. Und ich habe vergleichsweise auch beim VfB geschaut, bei Matarazzo. Da war es schon besser, natürlich auch ein bisschen schwächeres Team und so weiter, aber auch da war es wenig zu 0. Und das bei Bayern hat mich heute wirklich völlig gerissen, dass die 6 Fehler vor Gegentor gemacht haben. Also
ja,
die Stats sind von SofaScore, also die arbeiten ja auch mit Opta-Daten und so. Mhm. Und ich habe das vorher auch Ludwig und Dennis erzählt und gefragt, wer neben Darmstadt die meisten Fehler vor Gegentor hat. Und die hatten auch beide, also auf Bayern kommt da keiner. Beziehungsweise Ludi hat es dann am Ende erraten, aber endschwer.
Ja, ist krass. Das ist schon, aber also es muss eigentlich damit zusammenhängen mit der Art und Weise, ne, dass du halt so hoch dann im Zweifel, wenn du mal im Aufbau oder so einer blöd verrutscht.
Ja, klar.
Das ist dann halt viel höhere Wahrscheinlichkeit als beim Rest
der Und Liga. Tendenziell kann man wahrscheinlich auch sagen, wer viel den Ball hat, kann auch viel mehr Fehler machen. Aber wenn du halt vergleichst, dass Leverkusen einen Fehler vor Gegentor hat, ist halt was anderes.
Ja, aber das, da sind, glaube ich, ganz andere Probleme noch dahinter.
Ja, bestimmt.
Geil, ey. Ja, danke, Anton. Also, war jetzt sogar, glaube ich, mehr als ein kleines Minigame, aber ich hatte Spaß dran und ich glaube, die Jungs und Mädels da draußen auch. Und dann würde ich jetzt aber mich auf jeden Fall nochmal bedanken für die Recherche, weil, also, wirklich sehr geil. Und würde dann weitergehen in den Maschinenraum. Let's go.
Du darfst gleich weiter. Noch eine Spitze.
Noch eine.
Noch eine Spitze an Janni. Glaubst du, er hat auch 3 aus 3 richtig?
Hast du ihn schon gefragt? Oder
ich habe ihn, nicht gefragt, aber er hört safe und er wird safe mitfiebern und mitgehen.
Ja, doch, ich traue es ihm schon zu.
Ich glaube auch. Also nachdem er da uns mit Romain Brégerie gerettet hat am Wochenende, glaube ich auch.
Jo.
Mit Pech 2, aber eigentlich 3.
Ja. Okay, gut. Wir gehen weiter in den Maschinenraum.
Benchs Maschinenraum.
Und im Maschinenraum fangen wir, wie es sich gehört, an am Freitagabend, wo der Bundesligaspieltag eröffnet wurde, mit einem Spiel, was 4 Tore hatte, die allesamt sehenswert waren, was viele Geschichten irgendwie für uns bereitgehalten hat. Tell mit Startelfdebüt und legt das Ding da rein und irgendwie Bayern patzt das nächste Mal, was natürlich dann wieder das größte Thema im Nachhinein war. Was für mich aber auch eine Geschichte des Spiels und am Ende des Spieltags war tatsächlich Christian Günther mit seinem Startelf-Einsatz. Ich überlege gerade, ob sogar das Startelf-Comeback jetzt war oder ob er letzte Woche ist er auch schon gestartet, meine ich, ne? Und da wirklich ein brutales Tor und auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so Signature-Tor geschossen hat, weil so viele macht er dann doch nicht. Aber das sind schon so die Dinger, die ich vor Augen habe, wenn ich an Christian Günther denke. So diese Halbflanken oder beziehungsweise so nicht von der Grundlinie, sondern immer so ein bisschen tiefer noch stehend. So diese Dinger, die der vor der Kette herzieht. Und solche Teile, wenn dem mal einer auf den Fuß fällt, mit echt guter Schusstechnik, das muss man auch einfach mal so feststellen, die er so ein bisschen über den Schlappen rutschen lässt, mit Efe so auf eine lange Ecke. Und ja, das ist echt so ein Stück weit wo man bei dem, glaube ich, Respekt vorhaben sollte, wenn man ihm so einen Ball auf den Fuß fallen sieht. Und am Wochenende hat es dann wieder geknallt. Es war generell ein Tor, was unglaublich in der Entstehung war aus meiner Sicht. Also dieses Ding, wie Neuer den ersten rausfischt, ist schon absoluter Wahnsinn. Dann der Fallrückzieher von Salah, glaube ich, den er noch an die Latte lenkt. Ich weiß nicht, ob der sonst auch da gelandet wäre. Und dann irgendwie, wo die Bayern, glaube ich, gerade das Gefühl hatten, einmal durchatmen zu können, zündet Günther das Ding da aus gut 20 Metern. Also für mich einfach eine geile Aktion. Ich freue mich auch für Günther einfach sehr, weil da hat man ja echt viel auch von der Verletzung gelesen, dass es eine sehr, sehr komplizierte Geschichte war mit Wundinfektion, die sich dann krass irgendwie gezogen hat hinterher und. Also der war ja echt lange raus. Und das ist schon jemand, wo ich sage, dem gönne ich sehr, dass der jetzt nur sehr, sehr kurze Anlaufzeit gebraucht hat, um scheinbar wieder auf einem sehr guten Level zu sein.
Ja, klasse Bude, geiles Ding, so wieder seinen Einstand zu feiern für Freiburg, ausgerechnet in Bayern auch. Und es sind natürlich auch die Dinger, du hast es schon gesagt, das Ding hoppelt leicht aus dem Strafraum raus. Es ist eine Freude für jeden Spieler, der irgendwie mal mit seinen Kumpels auf dem Bolzplatz so 16er und sowas gespielt hat. Ja. Angetippt, abgelegt, zack, Rakete, und entweder das Ding schlägt halt brutal links unten, rechts unten da ein, oder du fischst das Ding halt 500 Meter weiter unten aus der Dreisam raus, aber so natürlich der perfekte Ausgang.
Ja, sehr geil. Das trifft sehr gut. Ich habe gerade auch direkt so irgendwie auf diesen ganzen Sandplätzen und keine Ahnung, auf diesen Bolzplätzen früher noch mit diesen Eisentoren, wo du dann wirklich immer so, bei euch heißt es 16er, bei uns heißt es, glaube ich, so Holländer, wenn du dann immer vom Torwart den nächsten abgelegt kriegst, ne?
Ja, genau. Ball ist schnell wieder ausgespielt und der nächste zieht einfach drauf.
Ja, solche Dinge oder so hoch rein oder so. Ja, so, genau. So ein Dropkick aus der zweiten Reihe oder so ist schon, ja, gibt mir viel. Nummer 2 im heutigen Maschinenraum, und auch dazu gibt es eine kleine Story vom Wochenende, Karim Adeyemi. Ich stand am Freitagabend vor der Entscheidung, gehst du mit Polter oder gehst du mit Adeyemi? Es war in der Liga mit den Jungs von Calcio und Co. Gamer Brother, der Splash-Bruder ist dabei. Und ich habe mich am Ende wegen einem Story-Voting von euch da draußen, ihr alle habt mich ins Verderben getrieben, habt nämlich gesagt, geh mit Polter, weil Adeyemi spielt nicht am Wochenende. Fairness halber muss ich auch sagen, es war auch meine Tendenz, also auch ohne Voting wäre ich wohl bei Polter gelandet, weil ich gesagt hätte, ja gut, am Wochenende, das war auch so ein Call von mir, dass ich gesagt habe, eigentlich sehe ich da tendenziell sogar einen Sieg für die Darmstädter und nochmal so ein bisschen Morgenluft da, für die Lilien in der Bundesliga. Es kam alles anders, Polter ist, glaube ich, mit minus ein paar Pünktchen rausgegangen.
Mit minus drei
rausgegangen, und Adeyemi startet überraschend, wahrscheinlich eine der größten Personalüberraschungen am Wochenende. Dortmund an und für sich kann man wieder, oder kann ich zumindest wieder, nicht viel abgewinnen, wenn man sich das Spiel im Ganzen anschaut. Aber Adeyemi hat einen umtriebigen Eindruck gemacht und hatte auch mal wieder so ein paar mehr gelungene Aktionen einfach als zuletzt, wenn er dann so ein paar Minütchen bekommen hat oder auch vor seiner Verletzung. Das hatte dann immer sehr viel von ein bisschen zu viel Verbissenheit und ein bisschen zu viel probieren und den Kopf zu sehr versuchen, irgendwie auszuschalten. Und jetzt am Wochenende, ich will nicht sagen, dass es jetzt ein brutales Spiel von ihm war, aber zumindest war das mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Eine sehr schöne Bude, die Dortmund auf die Gewinnerstraße gebracht hat, auch für mich dann so ein bisschen der Dosenöffner war. Und deswegen Adeyemi Nummer 2.
Ja, ich fand es auch echt gut von ihm. Hat, glaube ich, ein paar Abschlüsse gesucht, 1-gegen-1-Duelle gewonnen und so, und dann natürlich mit der Bude leistungsgerechte 212 Punkte gemacht. Weißt du, was für ein Platz Dortmund in der Jahrestabelle, weil du vorher gesagt hast, Leistung gefällt dir nicht immer so gut, auch als Dortmund-Fan natürlich, hast du da ein bisschen kritischeres Auge drauf. Weißt du, was für ein Platz die in der Jahrestabelle aktuell sind für 2024?
1 müsste es sein. Nee, 2 wahrscheinlich hinter Leverkusen. Obwohl, warte, lass mich kurz überlegen. Warte mal, hat Leverkusen was abgegeben in den letzten Wochen? Gegen Gladbach unentschieden? Ey, wahrscheinlich sogar, also Platz 1.
Nee, 2. 2. 1 wäre schon zu viel, weil Dortmund ja auch genug abgegeben hat mit Verlieren, Unentschieden und so. Aber Dortmund hat 17 Punkte, ist Zweiter, und Leverkusen ist Erster mit 22.
Also auch 5 Punkte sogar dazwischen. Ja, ich habe gerade überlegt, die ersten Spiele ja alle gewonnen dann in der Rückrunde.
Ja, ja.
Aber es war jetzt so eine Phase von 2-3, wo man nacheinander wieder abgegeben hat.
Ja, ja, ja.
Stimmt.
Aber dafür, dass man sagt, die Leistung passt nicht so richtig und überzeugt nicht, sind halt die Punkte immerhin da.
Ja, aber das ist halt, also...
Es ist trügerisch, aber wenn beides irgendwann nicht mehr stimmt, dann ist es ein Problem.
Genau, aber so, da drifte ich jetzt auch so ein bisschen in das Fansein wieder zu sehr ab, aber das ist ja das große Problem aus Sicht von, ich sag jetzt mal so, Kritikern von Personalien und Art und Weise zu spielen und so bei Dortmund im Moment, dass halt die Ergebnisse einigermaßen stimmen und solange das halt so ist, wird halt nichts passieren, so, ne? Also, ja, ist eine Diskussion für wann anders, aber
so ein bisschen
ich bin gespannt, wie es ausgeht.
So ein bisschen so, wie wenn man bei irgendeinem Schuss, den sich jemand nimmt, den er eigentlich nie im Leben nehmen darf, wer trifft, hat recht.
Ja, ja, wirklich. Da hatten wir letzte Woche in Quelle, Heimspiel, laufen wir beim Stand von, ich glaube, 2-0 und dann war es auch wirklich so Nachspielzeit. Ich meine, wir hätten da 3-0 gewonnen oder so. Also es war so nicht mehr krass spielentscheidend, aber schon so Deckel drauf machen. Laufen zu dritt aufs Tor zu. Unser Stürmer, der wird diesen Podcast nicht hören.
Er will es selber machen.
Irgendwie ansprechen. Aber ja, genau, es ist, der ist auch noch so sehr jung und dann hast du schon mal eher noch die Torjägerliste im Blick als irgendwie so das sichere Ding und querlegen und so. Weißt du, so kann ich auch alles nachvollziehen, aber das war schon eine Aktion. Also wir waren wirklich nach einem sehr gut gespielten Konter 3 gegen den Torwart. Also ich stand quer und ein anderer Mannschaftskollege auch noch. Und das war auch nicht irgendwie volles Tempo und du kannst nicht mehr querlegen oder wir kommen aus dem Rücken und er sieht uns nicht oder so. Du läufst wirklich die letzten 15 Meter zu dritt auf den Torwart zu und er schießt selber und dem Torwart geht der Ball so an den Unterarm, Tisch auf und dann so Dropkick rein. Also wirklich so komplett reingeölt das Ding. Und da, also, mein anderer Teamkollege war hinterher echt so, Junge, das darf nicht wahr sein, das geht nicht, das darf er nicht machen, so. Und ich dachte mir so, ja, okay, komm, so machst du jetzt kein Fass auf deswegen, aber das war genau so ein Ding, wo du eigentlich hinterher sagst, das darfst du niemals machen, aber es wird kein Thema draus gemacht, solange der Ball halt drin ist. Ja, so ist es. Wir kommen wieder zurück und zum Closer des Maschinenraums heute. Und da möchte ich einmal über Kevin Müller, den Heidenheimer Schlussmann und vor allem auch die Heidenheimer Anhängerschaft da sprechen, die ich sehr, sehr positiv am Wochenende wahrgenommen habe. Also man kann von Heidenheim an sich und von den Fans und von allem drum und dran halten, was man will, aber es lief sehr, sehr, sehr unglücklich für Heidenheim gegen die Frankfurter. Wir haben eben schon gesagt, nicht mal 1000 Teampunkte trotz Auswärtssieg. Also das Ding kippt eigentlich in 9 von 10 Fällen Richtung Heidenheim. Dann hast du da das 1-0 für alle, die es nicht vor Augen haben oder nicht gesehen haben. Also mehr Unglück kannst du wirklich nicht haben, weil das war ein so bitterer Platzfehler. Der Ball läuft wirklich kerzengerade, ohne irgendwelche Unebenheiten, bei einem Rückpass auf Kevin Müller zu. Der will das Ding halt wegdrischen. Und wirklich ganz genau in dem Moment, wo du auch als Torwart schon so sehr in der Schussbewegung bist, dass du da halt gar nichts mehr dran ändern kannst, springt der Ball auch nicht so ein bisschen, sondern halt wirklich gefühlt 40 Zentimeter oberhalb der Grasnarbe über die Schussbewegung von Kevin Müller, geht an ihm vorbei ins Tor, kann er halt gar nichts machen, kann Gimba am Ende eigentlich auch nichts machen, so deswegen ist es einfach bitter für alle Beteiligten und am Ende halt mit Spiel entscheidend. Auch das zweite Tor von Frankfurt sah Müller dann nicht gut aus, da dann wirklich halt einfach, ich sag mal, ein bisschen mehr qualitätsbezogen, weil da kriegt er dann ein Ding auf die kurze Ecke, ist mit dem Fuß eigentlich dran, springt ihm so ein bisschen drüber, ja, das war dann schon eher was, wo man sagen kann, den muss er haben. Den hat er dann aber nach dem Spiel im Interview auch auf seine Kappe genommen und hat, finde ich, in einer Art und Weise reagiert, wie du es besser hättest nicht machen können, als ihm das nochmal gezeigt wird. So, die erste Reaktion war so, oh Gott, ach du Scheiße, ja, was soll ich sagen, so, der hat halt sehr, also ich habe jetzt nicht gesagt, was soll ich sagen, das war der O-Ton von ihm, er hat sehr sympathisch und so sehr locker reagiert, weil er, glaube ich, auch einfach wusste, so, ja gut, so, natürlich ist es am Ende, siehst du scheiße aus, meinte auch, ja gut, Jahresrückblick habe ich irgendwie sicher, aber am Ende kannst du da halt nichts machen, hat aber halt sehr mit Humor genommen und gerade nach so einer sehr bitteren Niederlage. Und gerade wenn wir auch mal auf die Tabelle schauen, also zieht Heidenheim das Ding, stehst du bei 31, potenziell 7. Platz irgendwie auch noch international dieses Jahr, wenn alle Szenarien dafür laufen am Ende des Jahres, sind dann 2 Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Also das ist schon ein Spiel, wo man auch sagt, die sind jetzt nicht irgendwie im Niemandsland der Tabelle und da geht es um gar nichts mehr. So, das ist schon wirklich bitter gewesen. Und dann trotzdem so zu reagieren nach einer knappen 2-1 Niederlage, das ist schon groß aus meiner Sicht. Und um dann jetzt nochmal kurz den Schlenker zu den Fans zu schlagen, bevor du mal einhaken kannst hier, Anton, die haben nach dem Spiel Kevin Müller, der in der Schlussphase sein Team dann auch noch wirklich mit ein, zwei Paraden drin gehalten hat im Spiel, mit Sprechchören bedacht und ihn gefeiert. Und auch das ist was, wo ich sage, ja, das sieht man schon hier und da immer wieder, dass man wirklich einfach sehr positive Reaktionen von den Rängen hat. Aber dann wirklich nach einer Niederlage und wo die Fehler dann auch noch so spielentscheidende waren und ich Kevin Müller jetzt auch nicht als jemanden sehen würde, der irgendwie, ja, um jetzt einfach mal die Parallele zu ziehen, das ist jetzt kein Fabian Klos in Bielefeld, so, weißt du, der gefühlt alles machen kann, was er will, und dann wird er trotzdem noch hinterm, also nach dem Spiel gefeiert. Das ist jemand, der ist jetzt schon lange in Heidenheim, das ist sicherlich eine Identifikationsfigur, aber das ist keiner, wo ich jetzt gesagt hätte, wenn der dir das Spiel da mehr oder weniger im Alleingang vergeigt, dann stehst du da mit dem vollen Rang und feierst den dann nach der Partie. Also das fand ich rundum gelungen im Nachgang ans Spiel zumindest.
Ich musste gerade, als du von Heidenheim mit 31 Punkten, wären sie schon fast an der Conference League dran, musste ich gerade kurz die diesjährige Conference League aufmachen. Und wenn du halt solche Paarungen dann dir mal vorstellen würdest, wie Heidenheim gegen Fenerbahce Istanbul, Heidenheim gegen PAOK Athen, Heidenheim gegen Fiorentina, Heidenheim gegen Aston Villa.
Ja, das ist verrückt. Wild.
Naja, aber vielleicht können wir das Thema closen mit liebe Grüße an den Platzwart oder an den Maulwurf von der Ostalb. Und ja, auch dann zum nächsten Thema weiter moven.
Machen wir so. Und mit dem nächsten Thema, das gehen wir heute mal so ein bisschen anders an. Den Statistik-Snack, den macht sonst ja Janni. Und heute lassen wir da einfach so ein bisschen freie Fahrt uns beiden und schauen mal, wie sich so entwickelt. Die Stats sind natürlich vorbereitet, aber es wird ein Statistik-Snack presented by Anton und Bench.
Statistik-Snack.
Statistik-Snack presented by Anton und Bench, und wir beginnen wie gewohnt mit dem Abwehrboss. Ich lese einmal ganz kurz vor. Wöber gewinnt die Kategorie mit 21 Aktionen, 88 Punkten. Nico Schlotterbeck ihm dicht auf den Fersen mit 83 Zählern und Lukebe auf der 3 mit 72 Punkten. Wäre jetzt für mich was, wo ich sage, haben wir mit reingenommen, weil wir sagen, okay, du hast ein gewisses Learning im Sinne von, ey, wenn Lukeba irgendwie Startelf-Relevanz hat am Wochenende, dann sollte man ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Hat jetzt, glaube ich, auch gute 100 Punkte gemacht dann, trotz Gegentor gegen Bochum. Aber viel mehr ist es dann auch nicht, oder?
Ja, denke ich auch. Also ich glaube, Wöber kann man nochmal lobend erwähnen, dass er da wieder fast 90 Punkte gezogen hat, was ja aber auch schon irgendwie die ganze Säuber gesagt wird, dass Wöber echt stark Punkte macht. Und vor allem, wenn man sich bei Gladbach mal anschaut, was die an Punkten machen, wenn man dann vergleicht mit dem Tabellenplatz, auf dem sie eigentlich stehen, punkten die vor allem in Kickbase für jemanden, der so tief drin steht, viel, viel besser. Also die haben, glaube ich, gerade einen Punkteschnitt von knapp über 1000, 1035 sehe ich hier gerade. Und dafür, dass die so weit unten drin stehen, ist es im Vergleich zu den ganzen anderen Truppen da unten mit Bochum, mit Union, mit Köln und sowas halt deutlich, deutlich mehr. Finde ich schon gut.
Ja, stimmt, aber damit machen wir das Ding dann auch zu.
Yes.
Und gehen weiter zum Dribbelkönig. Und im Dribbelkönig sehen wir ja gewohnte Namen mit Musiala und Davis, beide 4 Aktionen, 20 Punkte, sehen ein Traoré, wo wir gleich vielleicht auch nochmal über Frankfurt und Heidenheim sprechen können, weil das ja auch so ein Indiz dafür, wenn der Rechtsverteidiger auf einmal hier 4 gewonnene Dribblings hat, entweder ist er ohne Ende unter Druck oder er ist eben sehr, sehr viel mit Ball relativ weit vorne unterwegs. Und sehr viel mit Ball relativ weit vorne unterwegs ist dieses Jahr auch Maxi Mittelstädt, der hier mit 5 Aktionen 25 Punkten gewinnt, Anton.
Das ist krass und das wird vor allem den Janni freuen, dass Mittelstädt wieder die Masterclass abgerissen hat.
Ja, also der Mann ist wirklich jemand, also einfach mal so plump gefragt, siehst du den bei der EM?
Ja, eigentlich schon. Also du hast halt im Endeffekt, hast du 3 Außenverteidiger links mit Raum, Gosens und Mittelstädt und 2 musst du mitnehmen, oder? Da sind wir uns eigentlich einig.
Ja, musst du.
Und dann ist halt die Frage, wer von den 3 ausfällt. Ich finde, Raum kannst du gerade eigentlich nicht rauslassen, weil er bei einem Top-Team spielt und auch wirklich Stats liefert im Bereich der Flanken und sowas, die für ihn sprechen. Gosens hat halt irgendwie nochmal eine Torgefahr, die anderen vielleicht nicht so ausstrahlen, aber Mittelstädt spielt eventuell einfach die beste individuelle Saison von den 3.
Ja, sehe ich auch, aber genau das ist es halt, was du gerade gesagt hast. So Gosens und Raum sind beides welche, die wir schon mal in Phasen gesehen haben, wo man gesagt hätte, ja, so klar ist das ein Name, den musst du irgendwie auf deiner Shortlist haben, aber am Ende des Tages bringen sie es im Moment einfach nicht. Aber dieses Jahr ist es halt wirklich so, dass Gosens, glaube ich, der beste Scorer von Union ist oder sogar der beste Torschütze, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und du hast es auch gesagt, auch Raum ist wirklich sehr gut unterwegs dieses Jahr. Auch wenn das bei David Raum immer ein sehr schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn ist aus meiner Sicht. Aber das sehe ich als einzigen Punkt, der gegen Mittelstädt spricht, dass eben Gosens und Raum so ein bisschen mehr Credits an und für sich aufgrund ihrer Karriere und der letzten Jahre und auch schon Auftritten in der Nationalmannschaft haben. Aber am Ende des Tages, ich sehe es genauso wie du, also Mittelstädt spielt individuell die beste Saison und sollte auf jeden Fall einer von den Stuttgartern sein, die zumindest mal sich in naher Zukunft das Dress überstreifen dürften.
Ja, und du machst dich halt aber auch enorm angreifbar, wenn du auf einmal als Julian Nagelsmann den DFB mit 5-6 Stuttgartern flutest. Also wenn wir mal ehrlich diskutieren, können wir im Endeffekt sagen, Undav, Stiller, Führich, Anton, Mittelstädt, ein Nübel vielleicht und vielleicht auch ein Wagnermann sind alles Spieler, die potenziell irgendwie damit reinrutschen könnten, aber ich sehe nicht, dass auf einmal irgendwie 5 VfBler zur EM fahren.
Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, und da sind wir wieder beim Punkt, ich glaube, später machen wir das Thema nochmal an anderer Stelle auf. Ich habe es noch irgendwie im Hinterkopf aus den Vorbereitungen, dass ich das nochmal notiert habe. Aber wir haben zum Beispiel am Wochenende auch drüber gesprochen, über diese Aussagen von Nagelsmann, wo er gesagt hatte, ich habe mir die Doku von den Basketballern bei der WM angeschaut und irgendwie ein paar Adaptionen davor genommen in meine Vorbereitung. Unter anderem, dass er gesagt hat, da wurden die Jungs so früh vorbereitet im Sinne von das und das erwartet dich, die und die Position plane ich mit dir und das soll deine Rolle innerhalb des Teams sein, dass wir nach den Aussagen so ein bisschen gedacht haben, okay, so viele kurzfristige Änderungen wird es nicht geben an dem Stamm des Kaders. Mhm. Und so viele Überraschungsfahrer wird es dann auch nicht geben, als dass eben genau das, was du meintest, eintreten könnte und da auf einmal 5 Stuttgarter auflaufen. Deswegen, ich denke auch, es werden am Ende wahrscheinlich 2 oder 3 sein. Und ich denke, also an Under führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Stiller hat ein bisschen das Problem, dass einfach dieses Mittelfeldzentrum jetzt natürlich nochmal mit groß gesteckt wurde und dass du da irgendwie so ein Riesenthema in den letzten Monaten draus gemacht hast, dass da einfach so ein bisschen untergeht aus meiner Sicht, dass da vielleicht einfach jemand ist, der die ganze Saison einen krass soliden Stiefel spielt. So, weißt du, der steht so ein bisschen im Schatten, habe ich das Gefühl. Aber danach ist für mich neben Anton Mittelstädt schon der, also Mittelstädt sehe ich auf jeden Fall über Wagnermann und über Nübel, was die Wahrscheinlichkeit angeht.
Das auf alle Fälle, aber ich würde in absteigender Reihenfolge unter Anton und Führich sehen. Und dann Mittelstädt.
Ja, ja. Ich würde sogar Führich vor einem Anton noch sehen, ehrlicherweise. Also ich würde, wenn wir jetzt mal eine Tierlist machen, würde ich sagen, Top-Tier Undav. Mhm. So, wenn wir das mal in 3 Tier einteilen. Ja, safe. Dann sehe ich in der Mitte, sehe ich Anton, Führich, Mittelstädt. Mhm. Und der Rest für mich wären schon Überraschungen.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Sind wir uns einig, schauen wir mal, was das gibt dann die nächsten Wochen.
Yes.
Ansonsten Musiala, Davis, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Traoré wäre für mich jetzt auch nur der Punkt, dass ich sage, also Frankfurt, wir haben eben über die Overperformance gesprochen. Teilweise läuft es irgendwie, man ist auf Kurs Europa, aber unter 1000 Punkte bei einem Auswärtssieg in Heidenheim beim Aufsteiger zu holen, das ist schon wieder irgendwie eigentlich so eine Red Flag. Und wenn du dann, wie gesagt, hier noch einen Traoré mit 4 Dribblings erfolgreich hast, das ist schon nicht ganz so viel, ne?
Ja, ja.
Alright, dann für euch da draußen Torhungrig-Kategorie. Musiala, Bayer, Kane. Jeweils mit 50 bis 60 Punkten relativ eng beieinander. Auch da wäre für mich so das Thema, wo wir kurz drüber sprechen müssten. Musiala im Moment für mich eine One-Man-Show bei den Bayern, oder?
Ja, finde ich auch. Ist natürlich ein bisschen auch dem geschuldet, wer da gerade alles fehlt und wer da vielleicht auch ein bisschen Formtief hat. Aber ich finde, allgemein kann man auch einfach sagen und anerkennen, dass er die letzten Wochen auch einfach wieder gute Spiele zeigt, seine 1-gegen-1-Duelle gewinnt, seine Mitspieler immer wieder findet und so. Also ich würde da primär Musiala loben, aber auch sagen, dass einfach ein paar andere nicht an ihre Topleistungen rankommen oder einfach auch verletzt fehlen.
Ja, sehe ich genauso. Gehen wir weiter. Kane brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht viel drüber reden. Da ist es einfach im Moment so ein bisschen verhext irgendwie, weil da hatte ich auch schon mit Janni letzte Woche drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hattest, aber da meinte ich auch, so die letzten Wochen versiebt der Dinger, bei denen ich niemals für möglich gehalten hätte, dass der solche Dinger versiebt. Ich fand es jetzt gegen Freiburg nicht mehr so krass auffällig. Ich hätte jetzt auch keine Szene vor Augen, wo ich sage, das muss ein Tor sein. Aber im Moment ist da einfach so ein bisschen der Wurm drin. Für mich trotzdem eine Frage der Zeit. Ich meine, letzte Woche hat er dann, glaube ich, auch wieder 2 Stück gemacht, ne? Also das da wird die Frequenz zumindest im Vergleich zu den letzten 3, 4, 5 Wochen schon wieder hochgefahren werden, glaube ich, im Endspurt.
Ja, ich glaube auch, dass da ein Auf und Ab an Toren gibt, ist, glaube ich, relativ natürlich und das wird auch nochmal mehr werden in der Saison.
Ja, ansonsten Bayer 4-2 hatten wir auch in deinem Opener mit dem Quiz hier drüber gesprochen. Läuft im Moment wieder so ein bisschen heiß, ist für mich wieder so ein bisschen die Parallele zur Hinrunde. Wäre für mich jetzt aber auch kein Signal zu sagen, okay, der hat jetzt zweimal doppelt getroffen, der macht so weiter. Für mich ist das wieder eine Momentaufnahme und ich würde jetzt nicht unbedingt direkt damit auf den Zug aufspringen. Wie siehst du es?
Ich finde Bayern in der Bundesliga sehr, sehr gut und wird, finde ich, jetzt auch von egal ob von Bebu, Stach oder wem auch immer, sehr gut bedient. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, den irgendwo zu kaufen, würde ich es, glaube ich, machen. Aber ja, wenn man jetzt da auch wieder überlegt, mit Hinblick auf Nationalmannschaft als zweitbester deutscher Torschütze aktuell, würde ich zum Beispiel auch sagen, wird nicht ganz reichen, einfach weil irgendwie dann ein Undaf mitgenommen wird, ein Füllkrug trotzdem ein Standing sich erarbeitet hat, das da nicht so schnell bröckelt. Und ja, würde Bayer schon Qualität zusprechen, aber für ganz oben reicht es noch nicht.
Ja, denke ich auch. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich mir noch so aufgeschrieben hatte, hier auf meinem schlauen Zettelchen, wo ich genau diesen Punkt nämlich wieder sehe, mit Nagelsmann und relativ frühzeitig irgendwie Strukturen schaffen, auch innerhalb des Teams und so. Da wäre Bayer jetzt einer von denen, die da schon sehr überraschend kämen, wovon ich schon so, wie gesagt, so ein, zwei Überraschungen halte ich für absolut nicht ausgeschlossen. Aber da sehe ich schon andere Kaliber, beispielsweise in Stuttgart und so rumlaufen, wo ich sage, da machst du vielleicht eher mal einen Spot mit einem von den Jungs zu, als dass du dann wirklich am Ende auf Bayer setzt, wenn du mit Undorf und Füllkrug, glaube ich, mittlerweile echt wieder gut doppelt besetzt wirst, vor allem auch so, wie Füllkrug in der Nazio funktioniert.
Ja, finde ich auch. Weißt du, an wem mich Bayer vom Stürmertyp ein bisschen erinnert?
Gib mir einen kleinen Tipp, so in welche Richtung es geht.
Auch als Youngster in der Bundesliga groß aufgespielt.
Oh, pff.
Jetzt in England, wieder in England.
Werner.
Das ist doch Timo Werner, oder?
Ja, also vom, ja, ich glaube, wir beide waren es nicht. Mit irgendwem habe ich da auch am Wochenende drüber geredet und habe gesagt, Bayer ist für mich einer, der hatte, ich habe gestern mit einem Mannschaftskollegen noch abends, als sie gespielt haben, drüber gesprochen und meinte so, Bayer ist für mich jemand, der hat ein gutes Stellungsspiel im Sinne von, was du eben meintest, der wird halt teilweise, also oder größtenteils gut bedient dieses Jahr und weiß wirklich, wie er zu laufen, wo er zu stehen hat und weiß vor allem halt genau, wie er sein Tempo einzusetzen hat, weil da hatte man ja auch schon einige Buden, wo du so einen Bayer, der irgendwie ja das Gefühl für einen guten Raum hatte, sich relativ tief vielleicht sogar mal irgendwie den Ball abgeholt hat, aber wenn der Wiese vor sich hat, dann weiß er auch ganz genau, okay, Abfahrt, Turbo reinlegen und los geht's so. Der weiß genau, was seine Assets sind, wie der die auszuspielen hat. Und die sind halt denen von Werner in der Zeit damals sehr ähnlich. Ne? Ich würde Bayer jetzt nicht als einen Deadly Finisher irgendwie charakterisieren. Das war Werner für mich auch nie. Aber als jemand, der halt einen guten Riecher hat, ein gutes Gespür für Räume im und um den 16er hat und vor allem halt brutal über sein Tempo kommt, ne?
Ja,
sehr geradlinig, so, ja, ähnlicher Spieler, stimmt schon. Geil, ja, ich bin gespannt, ob der ähnliche Quoten auch demnächst auflegt, wie Werner in seinen Jahren da.
Ist natürlich schwierig, bei Hoffenheim so zu hütteln wie in Leipzig, aber...
Ja, das stimmt. Ja, aber ich bin gespannt, also siehst du Bayern noch lange in Hoffenheim?
Ja, eigentlich schon. Also ich wüsste nicht, wer den gerade irgendwo wegkaufen soll von den ganz Großen.
Ja, ich muss sagen, ich sehe keinen Bundesligisten, bei dem der im Moment Sinn machen würde, wo der fit stimmen würde. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein Ding ist von so, keine Ahnung, so Aston Villa hat mal wieder irgendwie 30 Millionen über und weiß nicht so richtig, wohin damit. Und die nimmst du dann natürlich als Hoffenheim. Ne? So, also so einen England-Mittelfeld-Team-Transfer oder irgendwie sowas wie so Florenz, Italien oder so, solche Dinger könnte ich mir schon vorstellen, wenn er jetzt die letzten 10 Spiele halt wirklich noch so zu Ende bringt, dass er da irgendwie bei 16, 17 Hütten landet.
Ja,
schauen wir mal.
Aber würde ich auch nicht vor in 2 oder 3 Jahren sehen und dann halt irgendwie so wie Jorginho Ritter oder weiß nicht, wer da aus Hoffenheim so weggegangen ist Richtung England.
Ja, ich bin gespannt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da im Sommer was passiert, aber wollte ich auch gerade sagen, bin ich schon wieder richtig heiß drauf. Da habe ich schon wieder Bock drauf, ey. Im Sommer, wenn da die Spekulation losgeht und so. Ja, ich bin gespannt. Mal schauen, was mit Bayer im Sommer passiert. Vielleicht hier eine kleine Honorable Mention an der Stelle auf Platz 4 in der Torhungrig-Kategorie. landet kein geringerer als der Mann, der mittlerweile einen Double-Double aufgelegt hat. 10 Spieltage vor Schluss, zweistellig Tore, zweistellig Assists und das als nomineller Linksverteidiger. Alejandro Grimaldo, 4 Abschlüsse, 30 Punkte. Nicht 4 Abschlüsse, 30 Punkte. Rang 4 in dieser Statistik und mittlerweile nur noch 30 Punkte hinter Kane, so lautete mein Stichpunkt. Und diese 30 Punkte hinter Kane, nicht in der Torhüter-Kategorie, sondern in der Gesamtwertung aller Kickbase-Spieler. Und das finde ich absolut geisteskrank. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, lass Kane noch ein nicht so gutes Spiel machen und Grimaldo wieder Richtung 200 da marschieren, dann ist das einfach dieses Jahr der beste Performer in der ganzen App.
Ja, und, brutal.
Ja, wie wir von Hoeneß gelernt haben, den Mann hatte vorher natürlich niemand auf dem Zettel.
Ja, den kannte vorher keiner.
Den kannte keiner. Und dann zerpflückt er hier mal Bayern und Co. und die ganze Liga und setzt sich da wahrscheinlich einige Spieltage vor Schluss, weil ich halte es für sehr realistisch, dass Grimaldo kurzfristig besser punkten wird als einen Harry Kane. Und ich halte es mittlerweile auch nicht mehr für ausgeschlossen. Auf Platz 3 mit Sané und 4 Wirtz sind es 300 ungefähr, respektive 500 Punkte Vorsprung, dass Grimaldo das Ding zieht und am Ende wirklich der Season-MVP wird, ne?
Ja, ist nicht unwahrscheinlich. Und halt ganz nebenbei auch der 23. grüne Balken in Folge, den er da rausgehauen hat.
Es ist absolut geisteskrank. Ja, aber ich glaube, die Gelegenheit, über Grimaldo zu sprechen, werden wir an der einen oder anderen Stelle noch haben. Da gibt's
genug.
Deswegen, wir gehen weiter Richtung Flankengott und da ein Name, den wir, glaube ich, Anfang der Saison ein bisschen öfter erwartet hätten, der aber schon immer mal wieder zeigt, zu was er imstande ist. Franck Honorat, 6 Aktionen, 18 Punkte dadurch gemacht. Und auf Platz 2 und 3 haben wir größere Überraschungen. Da sind nämlich Pavlovic und Teuerkauf mit aber ehrlicherweise jeweils auch nur 3 Aktionen und 9 Punkten gelistet. Teuerkauf, könnten wir das Frankfurt-Thema wieder aufmachen, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal. Und ehrlicherweise, die 3 Aktionen sind dann auch nur bedingt aussagekräftig. Aber Honorat an der 1, dann schon jemand, wo ich jetzt mittlerweile, auch nachdem er ein paar Mal überraschend auf der Bank saß, wieder sagen würde, der hat schon einen Wert für Gladbach, der nicht klein zu reden ist. Und auch wenn der, ich weiß nicht, bei was für einem Marktwert er jetzt im Moment ist, ich schaue mal nebenher gerade nach, 17-1. Das ist schon eine Stange Geld für Gladbach auf einem 12. Platz, was, wenn Platz 16 bis 18 nicht so schwach wären, dieses Jahr echt aufpassen müsste, dass es nicht ganz unten irgendwie noch eng wird. Also 17 Millionen sind schon eine Stange Geld, sind ein echtes Brett, aber wenn ich den für nicht krass viel über Marktwert mitnehmen könnte, ich würde es machen.
Würde ich auch auf alle Fälle, vor allem wenn du dir hochrechnest, irgendwie seine, was sind das jetzt, 2.200 Punkte oder sowas, die er bis jetzt gemacht hat, sind halt 3.000 auf die Saison und ich finde 3.000 ist schon immer so dieser Maßstab auf ein Jahr gesehen, wo du einen wirklich guten Kickbase-Spieler erkennst.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Und das, obwohl er teilweise auch in seinen Startelf-Einsätzen mal früh runter musste oder eben was auch immer für Gründen da mehrere Spiele von der Bank aus erst verfolgt hat. Gut, aber sind wir auch einer Meinung. Ich sehe schon wieder Janni, der sich das Ding hier anhört und letztens noch gesagt hat, ey, wenn Titi und Bench Podcast aufgenommen haben, dann war das immer, das war geil und das waren auch geile Diskussionen, aber Janni hat immer gesagt, ihn hat es immer genervt, wenn Titi und ich immer einer Meinung waren. Und ich glaube, in die Richtung bewegen wir uns leider auch so ein Stück weit, dass wir einfach ähnlich gepolt sind und ähnlich über Kickbase und den Fußball nachdenken oder denken generell. Deswegen, ich sehe Janni da schon in seinem Bett liegen und sich auskurieren und der Puls steigt aber gerade auf 150, weil der sich denkt, Jungs, ey, bitte, jetzt ein bisschen kontra mal.
Und mal ein bisschen mehr Feuer da rein jetzt.
Ja, also
Feuer. Ich sehe Jannis Punkt schon auch, dass man so ein bisschen andere Seiten beleuchten kann und so, aber ich finde, es sind halt viele Themen auch einfach dann für uns beide so klar oder so gleich gesehen, dass wenn jetzt irgendwer eine grundlegend andere Position einnehmen würde, sich da auch sehr verstellen müsste.
Ja, genau, das stimmt schon. Es ist ja auch nicht selten so, dass wir in der Dreierkonstellation mit Janni über Content-Themen sprechen. Und ehrlicherweise ist es ja auch meistens so, dass wenn nicht eh alle einer Meinung sind, dann sind es meistens wir beide, die einer Meinung sind und Janni, der anderen Meinung ist, ne?
Ja, häufig.
Ja, das ist ein Muster zu erkennen, Janni. Also mach du dir mal Gedanken. Nee, Quatsch. Also ich glaube, es gibt den Leuten da draußen auch viel, wenn dann hier, wenn es mal heißer wird. Aber wir bleiben natürlich authentisch, machen weiter mit der Lufthoheit. Orban, 11 Aktionen, 33 Punkte, ganz vorne. Da kam natürlich einiges dann vielleicht auch mal lang Richtung 16er beim VfL aus Bochum. Ansonsten Kleindienst, Mainka, Ordetz, Kevin Schlotterbeck. alles Jungs, wo ich jetzt auch sage, können wir eigentlich skippen,
wenn nichts du nichts Verwunderliches hast. Dabei, nee, können wir durchgehen.
Gut, dann machen wir direkt weiter und landen in der Passmaschine. Und da habe ich noch vorher zu Anton gesagt, ja, lass uns mal wieder schauen heute, so was nehmen wir mit rein, worüber wollen wir sprechen, welche Kategorie ist vielleicht so ein Stück weit überflüssig. Und dann war ich bei der Passmaschine und meinte so, ja, so da könnte am Wochenende vielleicht irgendwie ein bisschen was überrascht haben von den Partien, so wie die gelaufen sind. Ich meine, auch Leipzig zum Beispiel am Anfang echt Probleme gegen Bochum gehabt und meinte dann aber noch so im letzten Halbsatz, außer Leverkusen dominiert das Ding wieder. Und ich kann hier mal durchgehen. Xhaka 136, Tah 95, Stanisic 81, Wirtz 79, Grimaldo 78, Pavlovic 71, Andrich 70, Hinkapier 63, Dyer 62, Hofmann 60. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leverkusener in den Top 10 hier vertreten. Zwei Bayern haben sich noch dazwischen gemogelt. Ich glaube, das sind auch Muster, die einfach nur einmal mehr bekräftigen. Dieses Jahr sind es wirklich die Leverkusener, die natürlich auch fairerweise lange gegen 10 Kölner gespielt haben dieses Jahr, aber auch keine wilden Learnings für mich.
Ich hätte eine Frage zu Eric Dyer auf der 9. Siehst du Dyer in der nächsten Woche nochmal in der Startelf?
Also ich habe Dyer schon, oder nee, anders. Also ich habe Dyer diese Woche gesehen, so was die Aussagen auch vor der Partie anging und alles mögliche so drumherum an ja, Spekulation und Kommunikation. Aber ich sehe ihn halt von seiner Qualität her einfach nicht als Bayern-Starter. Deswegen bin ich da, glaube ich, so ein bisschen biased und vielleicht kommt es halt ein Stück daher einfach, dass ich sagen würde, nee, so den spielst du nicht länger als du musst, so. Aber rein von den Stats her, die er, glaube ich, liefert und rein von dem her, wie sich das jetzt die letzten 2-3 Wochen gezeigt hat, wer da irgendwie die Nase vorn hat, würde ich behaupten, na, ich bring's nicht übers Herz. Ich kann nicht daher wieder in die Startelf callen, nee, der spielt nicht nächste Woche.
Und was wer sagst dann? Du? Also ich sag, er spielt auf jeden Fall Champions League mit Kim, oder? Weil Upamecano ist gesperrt, was mit der Licht?
Ja, das ist halt die Frage. Also, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, Upamecano hat, glaube ich, wegen der Champions League nicht gespielt, deswegen ist da auf jeden Fall dann die Frage, ob der auch eine Option dann für...
Und De Ligt war gesperrt.
...nächste Bundesliga-Woche ist. Genau, und De Ligt war gesperrt, deswegen jetzt musste er, ja. Und nächstes Wochenende hast du halt eigentlich beide Optionen wieder offen, ne?
Ja, ja, genau. Also in der Bundesliga sehe ich ihn eigentlich nicht, da ist dann, sehe ich persönlich eher Upa und Kim, aber in der Champions League könnte ich mir schon vorstellen, dass Dyer nochmal mit Kim zusammen spielt.
Okay, ja, ich dachte, du sprichst über die Bundesliga. Champions League ist es dann nochmal ein Stück wahrscheinlicher auf jeden Fall. Ja, aber also da siehst du ihn auch dann vor De Ligt jetzt wieder?
Ja, weil ich den Punkt von wegen, lass meine Elf sich am Freitag gegen Freiburg, gegen einen guten Gegner für Lazio einspielen.
Ja, sehe ich schon.
Und er macht es also ja auch nicht schlecht.
Ja, wahrscheinlich würde ich auch 60-40 pro Dyer sagen, jetzt in der Champions League. Liga sehe ich dann halt nicht. Aber es kann gut sein, dass ich aus komplett neutraler Sicht ein bisschen mehr Chance bei Dyer sehen müsste
auf die Champions League. Bei der Liga muss man halt immer im Hinterkopf behalten, dass Tuchel ja auch meinte, ab jetzt muss er irgendwie für niemand anders mehr aufstellen und auf keine Verträge und auf keine Standings im Verein schauen und sowas. Und er kann aufstellen, wie er Bock hat. Deswegen ist Dyer, finde ich, auch nicht unmöglich, aber ich sehe trotzdem eher Kim und Upa, weil die es einfach dieses Jahr am öftesten unter Tuchel gespielt haben.
Ja, gehe ich mit im Großen und Ganzen. Ich bin gespannt, aber weiterhin natürlich, auch wenn wir es beide relativ unwahrscheinlich sehen, Dyer im Moment 15 Millionen Marktwert, 16 knapp, wäre immer noch sehr günstig, wenn er nächste Woche tatsächlich wieder ran darf. Ich meine, am Wochenende 240 Punkte, die nimmst du schon gerne mit dann, ne?
Ja, wenn man ihn mitnehmen kann und sich entscheiden kann, machen. Wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, so sieht's aus. Und wir kommen dann auch zur, ich meine, letzten Kategorie, zum Kreativzentrum. 7 Aktionen, 45 Punkte, Honorar auf der 1, hängt natürlich auch mit der Flankenstatistik ein Stück weit zusammen. Haidara, 4 Aktionen, 40 Punkte, genauso wie Carstensen und Tuhumcu auf der 4. Und da, also, ich würde jetzt einfach mal einleiten, erst ganz kurz mit dem Haidara-Thema, das ist nämlich, glaube ich, schnell abgefrühstückt. Haidara wirklich stark jetzt, war auch vorher schon jemand, wo ich gesagt habe, hat wahrscheinlich die Nase generell gegenüber der Konkurrenz, abgesehen von Schlager vorne. Schlager wird nächste Woche wieder zurück sein. Seiwald hat jetzt ein solides Spiel, glaube ich, gemacht, knapp ein 100er eingesammelt da. Sehen wir aber chancenlos, oder?
Ja, ich sag auch, Schlager ist zurück. Seibald hat zwar ein gutes oder ordentliches Spiel gemacht, aber Haidara einfach gerade zu stark, um vorbeizukommen. Und auch Kevin Campbell sehe ich mehr so, wenn er gebraucht wird, ist er da. Aber eigentlich sind es erstmal Haidara und Schlager, die das machen. Vor allem musst du ja auch sehen, dass Leipzig in der Liga aktuell immer Top 11 aufstellen muss, einfach weil sie an Dortmund irgendwie vorbeikommen müssen.
Ja, sehe ich genauso. Carstensen, Tomucu, hast du dazu Takes?
Carstensen frage ich mich, wie das passieren konnte, dass er dabei ist. Und bei Tohumcu halt kein großes Lob, dass er sich in dem eigentlich doch gut besetzten Mittelfeld, dadurch, dass da immer irgendwer ausgefallen ist, ob es mal ein Grilic wegen Krankheit ist, ob es mal ein Prömel ist, mal ein Kramaric und so weiter, wer da fehlt, dass er sich da immer diese Möglichkeiten genommen oder bekommen hat zu spielen und dann aber auch die Chance genutzt hat. Sieht man ja auch hier wieder bei Kreativzentrum 40 Punkte. Dass du da die Punkte machst, obwohl du einen Grilic hast, der eben seine Mitspieler einsetzen kann, einen Stach und so weiter, die gute Bälle spielen, schon gut da aufzufallen. Und ich glaube auch, dass der ein Stein im Brett bei Matarazzo hat und auf jeden Fall immer wieder in der Saison zu Minuten kommt.
Ja, denke ich auch. So, man muss alles, finde ich, einfach nur dadurch aus Kickbase-Sicht ein bisschen relativieren, dass man echt sagen muss, so der Punkte-Output ist jetzt noch nicht so unbedingt da. Ich sehe viel Qualität bei dem, aber er kriegt es halt noch nicht so krass umgemünzt in wirklich entscheidende Aktionen, die dann auch wirklich gut bepunktet werden. Da war jetzt das Wochenende schon eher eine Ausnahme mit einem 100er. Ich sehe aber auch so dieses, es hängt viel an Ausfällen von anderen und generell ist, glaube ich, generell, wenn man alle Bundesliga-Mittelfeldzentren sozusagen vergleicht dieses Jahr, ist wahrscheinlich bei den Hoffenheimern wirklich am allermeisten Rotation insgesamt drin. Trotzdem sehe ich auch, dass ein Tohumcu gerade auch zum Beispiel gegenüber Finn-Ole Becker und ein, zwei anderen Personalien, ich komme jetzt gerade auf keinen weiteren Namen. Ein Tom Bischoff beispielsweise, genau. Also das war Anfang der Saison immer noch so ein Ding von, ja okay, die Stammkräfte, die etatmäßigen, fallen aus. Du hast aber drei, vier junge Wilde irgendwie hinten dran, die alle die Berechtigung hätten, irgendwie mal reingeworfen zu werden. Und nie wusstest du, okay, wer wird's am Ende? Und da scheint sich Tohumcu jetzt im Moment schon so ein bisschen herauskristallisiert zu haben und hat, glaube ich, irgendwie vier der letzten fünf Spiele von Anfang an gemacht. Deswegen würde ich auch mitgehen, würde nur sagen, so, das kann ein günstiger Spieler für euch sein, wenn ihr damit Lücken füllt demnächst, aber immer einen Blick auf das Personal wirklich haben, weil ich sage, wenn da halt wirklich alle wieder da sind, wenn ein Prömel wieder da ist, wenn ein Geiger dann bei 100% ist und ein Stach gesund bleibt, ein Kramaric durch genug Stürmer vielleicht wieder zurückgeschoben wird, dann wird es schon auch sehr eng. Und selbst wenn er spielt, muss man eben auch echt im Blick behalten, das ist jetzt tendenziell eher kein Kandidat für einen 200er oder sowas.
Ja, eher 40 bis 70.
Ja, eher 40 bis 70. Alright, wir sind schon bei einer stabilen Stunde 10, wollen aber trotzdem natürlich noch auf unser genauer hingeschaut Thema diese Woche weitergehen. Und da haben wir schon einleitend gesagt, wir wollen uns anschauen, wo die Prios der Top-Teams liegen. Und da im Detail vor allem über Leverkusen und die Bayern sprechen, standesgemäß würde ich fast schon sagen, dieses Jahr beginnen wir mit den Leverkusenern. Und es geht vor allem darum, dass wir uns so ein bisschen die Frage stellen, und da kannst du dann gerne auch mal direkt reindiven gleich, Anton, wie sehen wir jetzt sozusagen die letzten 10 Spieltage der Bundesliga? Sagen wir, okay, das Ding ist gegessen. Wenn das Ding gegessen ist, wie reagiert man als Bayern oder in dem Fall erstmal als Leverkusen? Welche Rolle spielt auch die Euroleague? Welche Rolle spielt der Gegnerpool in der Euroleague und? Steig gerne mal ein, einfach mit so ein, zwei Punkten.
Also rational würde ich sagen, es ist gegessen. Emotional sind, glaube ich, viele Leute zu sehr gebrandmarkt davon, dass Bayern einfach die letzten 11 Jahre diese Liga komplett dominiert hat. Und wenn man in Leverkusen fragen würde, ist es gegessen, sind da, glaube ich, sehr viele geprägt davon, dass man in Haching da vor fast 20 Jahren das Ding so ärgerlich verspielt hat. Und deswegen, glaube ich, darf man einfach, weil, blöd gesagt, aber jeder weiß im Fußball, es kann alles passieren, darf man jetzt noch nicht sagen, es ist gegessen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Meistertitel nach Leverkusen geht dieses Jahr, ist schon sehr, sehr hoch. Und ich sehe vor allem diesen Punkt, dass Leverkusen halt einfach auch die deutschen Invincibles werden können, immer noch als einen sehr, sehr großen Ansporn von Leverkusen, da halt bis zum Ende Vollgas auch in der Liga durchzuziehen, weil es ist das eine, ob du dir halt in Leverkusen dieses Denkmal baust und sagst, krass, Meister, aber einfach auch unbesiegbar durch eine ganze Saison zu gehen, wäre halt auch einfach ein Ding für die Ewigkeit in der Bundesliga.
Ja, finde ich auch einen starken Punkt, dieses Invincibles-Thema wirklich. Das sind ja jetzt alles Punkte, die du genannt hast, die eigentlich dafür sprechen, dass du sagst, Leverkusen in der Bundesliga weiterhin Bestbesetzung. So, jetzt gucken wir uns aber mal Euroleague an, was ja auch also ein immer größeres Thema werden wird aus meiner Sicht, je weiter du da kommst natürlich. Diese Woche geht es dann jetzt in der Euroleague im Achtelfinale gegen, ich glaube, FK Karabakh Agdam oder so heißen sie mit vollem Namen. Ist ein Gegner, also natürlich sollte niemand unterschätzt werden. Ihr kennt das Spielchen, bisschen Floskeln hier jetzt auch mal reinwerfen, aber am Ende des Tages ist es eigentlich ein dankbarer Gegner, in Anführungsstrichen. Das Spiel musst du ziehen, das Spiel wirst du als Leverkusen, glaube ich, ziehen. Karabakh würde ich jetzt wahrscheinlich so, wenn man es in Bundesliga-Level einteilt, irgendwo maximal unteres Mittelfeld verorten, wenn überhaupt. Und deswegen ist dann so ein bisschen die Frage, also mein Take wäre, ich spiele in dieser und der nächsten Woche, eine Rotation ist klar, Frimpong fünfte Gelbe, er spielt das Karabakh-Spiel, Teller wird am Wochenende reinrotieren, hat dann, und den Punkt hattest du schon reingegeben, Anton, Rogerio und Mähle sind beide raus bei Wolfsburg, die werden dann gerade auf der Linksverteidigerposition auch wieder gut Krach haben, wenn da dann ein Teller über die rechte Schiene kommt, das kann schon wirklich eine sehr interessante Personalie fürs Wochenende sein, aber abgesehen davon würde ich behaupten, ist Karabakh jetzt wirklich noch einen Gegner, wo du vielleicht auch so ein bisschen die Rotationsmaschine anwirfst, weil wir jetzt die letzten Wochen schon gesehen haben, finde ich auch mit immer wieder Hinkapier, Stanisic und solche Geschichten so, es gibt schon Jungs, die sich näher an die Startelf rangespielt haben, es gibt Jungs, die auch mittlerweile sich ein Standing oder eine Saisonleistung erarbeitet haben, mit der man durchaus mal Startelf-Ansprüche anmelden kann. Und da sehe ich schon auch, dass das noch passieren könnte jetzt in dieser Runde gegen Karabakh. Trotzdem sehe ich, wenn du jetzt weiterkommst, und da haben wir uns mal so angeschaut, wer noch drin ist, und das sind, also für mich war es sehr überraschend, wie stark die Euroleague noch besetzt ist dieses Jahr, wenn ich einfach mal 3-4 Namen vorlese: Liverpool, Milan, West Ham, Benfica Lissabon, Brighton and Hove Albion, also das sind einige Mannschaften, die wirklich, also ich sehe eine, maximal zwei auf Augenhöhe mit Leverkusen, aber das sind alles wirklich ernsthafte Konkurrenten und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass du dann in der nächsten Runde mit nur noch 8 verbleibenden Teams auf eins dieser Teams triffst. Und dann sprechen wir aus meiner Sicht über ein ganz anderes Szenario und sollten mal drüber nachdenken, ob der Fokus nicht vielleicht doch so ein bisschen sogar Richtung Euroleague shiftet.
Also ich glaube, dass über beide Wettbewerbe gesehen eigentlich bei Leverkusen 4 Spieler unverzichtbar sind und wenn sie nicht überspielt sind und deswegen eine Belastungspause bekommen, immer spielen und immer starten. Das sind für mich eigentlich Flo Wirtz, Grimaldo, Xhaka und Jonathan Tah. Und ich finde, auf allen anderen Positionen kannst du eigentlich variabel sein und austauschen und Matchup-spezifisch aufstellen. Hat man in Dreierkette gesehen, dass egal ob Tabsoba und Kosunou spielen oder Hinkapie und Stanisic spielen, du so oder so hinten gut stehst. Du kannst über außen Teller oder Frimpong spielen. Du kannst vorne zwei klare Stürmer mit Iglesias und Schick spielen. Du hast einen Adli, du hast einen Hofmann, du hast zur Not mal einen Loschek zum Reinschmeißen. Du hast im Mittelfeld jetzt Robert Andrich, der sich die letzten Spiele auch wirklich seine Lorbeeren verdienen konnte. Du hast aber auch einen Palacios, der, wenn er fit ist, auf jeden Fall wieder Startelf-Ansprüche anmelden wird und auch spielen wird. Und insgesamt wäre ich mir halt vor allem bei diesen Positionen, abgesehen von den 4, die für mich jetzt gesetzt sind, wäre ich schon immer spieltagsspezifisch unsicher, ob mein Spieler jetzt spielt oder nicht. Also ich bin in unserer Super League zum Beispiel Tabsoba-Besitzer und für mich ist jetzt seit Wochen jeden Spieltag so, oh, spielt der nicht, macht Stanisic das, kommt der auf links, kommt der auf rechts, macht der nur seine plus 15 Spiel gewonnen. Und das ist schon unangenehm. Und wenn ich da jetzt überlege, dass ich mit Tabsoba irgendwie auch 25 Millionen gebunden habe, würde ich, wenn auf dem Markt noch ein preislich gleichwertiger Spieler zur Verfügung steht, würde ich auf jeden Fall tauschen gerade.
Ja, sehe ich. Also dann ist aber eigentlich die Frage oder unser Take dazu viel eher, man sollte nicht oder man muss nicht drüber nachdenken, ob die Euroleague sukzessive an Bedeutung gewinnt und die Rotation irgendwie wahrscheinlicher wird in der Bundesliga auf die zweite Reihe. Sondern eigentlich muss man sagen, es gibt, und da würde ich genau mit den 4 gehen, die du auch genannt hast, Tah, Grimaldo, Xhaka und Flo Wirtz wahrscheinlich, Wirtz noch der am ersten Mal überspielt ist, was die Vergangenheit gezeigt hat, aber dass die 4 eigentlich gesetzt sein sollten und der Rest darum eigentlich auch jetzt in den letzten Wochen schon immer unsicherer wird und unsicher bleiben wird und dass die Situation, wie wir sie jetzt haben, dass du beispielsweise mit einem Tabsoba jede Woche unsicher bist irgendwie, dass sich das wahrscheinlich einfach so durchzieht und die Euroleague jetzt nicht eine krasse Luftveränderung da bedeutet, ne?
Ja, also wenn ich gerade mich entscheiden dürfte, ob ich einen Tabsoba spielen lasse oder einen Orban oder einen Ginter, würde ich auf jeden Fall immer die beiden wählen, die auf jeden Fall starten.
Tabsoba oder Chabot?
Schwierig, aber Tabsoba immer noch.
Tabsoba oder Koch?
Tabsoba, weil ich von Frankfurt wenig halte.
Tabsoba oder ich versuche nur Innenverteidiger zu finden, aber langsam wird es eng mit so vergleichbar.
Mainka?
Ja, Tabsoba oder Mainka?
Ich glaube, ich würde mit Mainka gehen gerade sogar.
Wow, okay, geil. Mehr also, wollte ich nicht. Nur
ich
so ein Take wollte ich
noch. Ich muss kurz noch, aber 95er Punkteschnitt. Ja, ich würde mit Mainka
gehen. Ja, das ist schon 100 Pro. Also ich hätte auch Chabot schon als valide gesehen sogar, dass man da einfach sagt, man nimmt die Sicherheit mit. Aber ja, also ich glaube, dann landen wir aber bei dem Punkt und machen Leverkusen damit zu, dass wir sagen, die Situation ist eigentlich im Moment schon so, wie es, also das Risiko, was wir in Zukunft durch Euroleague-Rotation und so erwarten, ist eigentlich eines, was die letzten Wochen auch schon besteht. Und deswegen muss man sich einfach nur dessen bewusst sein, man wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr in diesen Zustand zurückkehren von der Hinrunde, wo du sagst, jede Woche selbe 11, sondern mittlerweile hast du einen Pool von 16, 17, die immer spielen können, abgesehen von den genannten 4. Und alles andere drumherum ist gemessen am Risiko zumindest schon sehr, sehr teuer aktuell.
Ja, ich glaube auch, dass wir da nicht nochmal dreimal dieselbe Startelf in Folge sehen. Und auch wenn du überlegst, dass Kovar ja auch sogar vor dem DFB-Pokalspiel nochmal ein Ligaspiel bekommen hat, um sich einzuspielen, dann weißt du halt sofort auch, ja, okay, wenn die gegen wen spielen, die Pokal Düsseldorf?
Boah, das
Ich glaube so. Aber dann spielt er halt vielleicht die Woche davor in der Bundesliga auch nochmal und sowas. Da hast du selbst mit Radetzky nochmal jemanden drin, den du einmal auf die Bank packen musst.
Ja.
Unangenehm.
Auf jeden Fall. Wir sprechen dann noch über die Bayern und stellen uns dann natürlich dieselben Fragen. Da ist es natürlich im negativen Sinne so, dass die Liga in Anführungsstrichen durch ist. Ich glaube, soweit können wir uns jetzt aus dem Fenster lehnen langsam. Mein Take wäre einfach, dass du so einfach von der Außendarstellung her auch der Bayern nicht dich dahin drängen lassen wirst, sowieso mal abhängig von der Champions League, aber das wäre sozusagen das Szenario, du kommst in der Champions League weiter und kannst da sozusagen noch auf den größten und den einzig möglichen Titel oder realistisch möglichen Titel hinarbeiten. Du kannst es dir als Bayern, glaube ich, nicht leisten, die Liga jetzt abzuschenken, im Sinne von, du fokussierst dich dann komplett auf die Champions League, rotierst in die Liga rein und vor der Champions League auch rotierst du in der Liga und so. Das, glaube ich, wird Bayern einfach nicht machen, weil das wird dann auch einfach zu groß, dieses Thema so, ja, natürlich probieren wir bis zum Ende da irgendwie dran zu bleiben und noch das Möglichste rauszuholen und auf einmal siehst du da eine BF, die natürlich immer noch total schlagkräftig ist, aber die dann schon offensichtlich nicht mehr den ganzen Fokus der Liga zuschreibt gegenüber der Champions League. Trotzdem sehe ich, und da habe ich jetzt mir mal Gnabry als Beispiel notiert, dass Bayern schon, wenn man in der Champions League weiterkommt, die Liga demnächst als eine Spielwiese in Anführungsstrichen nutzen könnte, dafür zu sagen, einen Gnabry schmeißt du mal rein, was du nicht machen würdest, wenn du vielleicht auf 2 Punkte an Leverkusen ran bist. Leimer, gut, der ist jetzt schon zu weit, dass man das noch sagen könnte, aber einen Masraoui, wenn er wieder da ist, oder vielleicht einen Bowie, wo du sonst das Risiko nicht nochmal eingegangen wärst, lässt du vielleicht nochmal von der Leine einfach ein, zweimal in der Bundesliga, wo es dann vielleicht auch mal schief geht, einfach um dir sozusagen die Chance zu geben oder den Jungs die Chance zu geben, sich nochmal mit einer guten Frühform nach Verletzungscomebacks eben für höhere Aufgaben in der Champions League nochmal anzubieten und da vielleicht dir Potenziale oder die Möglichkeit auf Potenziale nicht zu nehmen und die Liga dafür zu nutzen.
Ja, kann ich mich eigentlich primär anschließen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nochmal Lazio abwarten, ob da nicht wirklich Bayern gegen alle Erwartungen ausscheidet und sich doch nochmal was auf der Trainerbank tut, weil dann würde es natürlich nochmal was ganz, ganz Neues aufmachen.
Ja.
Aber eigentlich gehe ich auch damit, dass Bayern halt, also selbst Rotation heißt ja im Endeffekt, dass das Team immer noch top besetzt ist. Und ich finde auch bei Kimmich spannend, ob er weiterhin mit Voraussicht auf die EM wirklich vielleicht noch ein paar Spiele rechts hinten machen wird, auch wenn rechts wieder mehr Alternativen mit Leimer, der es gespielt hat, und mit Masraoui, der zurückkommt, zur Verfügung stehen. Ich sehe vor allem für Pavlovic halt durch die Tatsache, dass Tuchel einfach jetzt mehr Möglichkeiten hat aufzustellen oder freier ist, indem wie er aufstellt, sehe ich für Pavlovic weiterhin ganz gute Minuten und für Guerrero, die ich so ein bisschen als Tuchel-Lieblinge oder bevorzugte Spieler sehe, aber ansonsten hätte ich da niemanden, wo ich krass sagen würde, der wird jetzt auf jeden Fall noch in der Rückrunde von mehr Minuten profitieren.
Na, okay, dann nehmen wir aber das auch genauso mit und das Szenario, also es ist zwar aus meiner Sicht relativ unwahrscheinlich, du hast es auch so ein bisschen durchblicken lassen, du siehst Bayern schon als Favoriten jetzt trotzdem noch für die Gesamtwertung gegen Lazio sozusagen. Angenommen, man fliegt da trotzdem raus. Also es gibt ja schon, ich sag mal, gängige Sportjournalismus-Whistleblower, die irgendwie wieder verlauten lassen haben, dass es irgendwie dann doch das Endspiel jetzt für Tuchel ist, und wenn du da gegen Lazio fliegst, dann ist es beschlossene Sache, dass da wieder doch was passiert. Dann ist für mich natürlich wieder ein Riesenthema aufgemacht damit, dass du sagen musst, Leute, die Bayern haben möchte ab nächster Saison auf der Trainerbank, werden jetzt nicht verfügbar sein. Dann brauchst du irgendeine Interimslösung, die aber auch wirklich klipp und klar fein damit ist. Du machst jetzt 10 Spiele und dann war es das wieder. Also das wird dann, glaube ich, ein Riesenthema wieder werden. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es so wäre, dass Tuchel trotzdem, wie angekündigt, bis Saisonende Trainer bleibt, wenn er in der Champions League rausfliegt, dann ist eben dieses Thema, ja, du hattest es eben schon mal angesprochen, ich muss hier für niemanden mehr aufstellen, ich muss nicht mehr langfristig denken. Du hast Davis Guerrero schon kurz angeteased und siehst Guerrero so ein bisschen als bevorzugten Spieler. Gerade wenn die Davis-Nummer mit Real sehr, sehr konkret werden würde, wonach es ja im Moment aussieht, wäre das auf jeden Fall was, was davon affected wäre aus meiner Sicht und wo ich Guerrero dann tendenziell vielleicht sogar ein bisschen vorne sehen würde, einfach am Ende des Tages. Und was man natürlich auch jetzt sehr kurz oder kürzlich erst gelesen hat, ist dieses Premier League-Thema bei Musiala. Wir haben es extra vom Podcast uns nochmal rückversichert, Vertragsende 26, also du hast keinen Druck jetzt zu verkaufen in der kommenden Periode. Aus unserer Sicht, da hatten wir kurz drüber gesprochen, wird man auch alles tun, um ihn irgendwie zu halten, dann sehen wir da auch kein Thema von, wenn der irgendwie jetzt Stunk macht und gehen will, dann spielt er bis zum Saisonende nicht mehr, weil Tuchel einfach keinen Bock auf keine Ahnung, dicke Luft hat und da über nichts mehr nachdenken muss, oder?
Ich glaube auch, das wird sich auf gar keinen Fall auf Musialas Minuten auswirken, also sicher nicht. Und selbst im Sommer kannst du sagen, hey, wenn du 100 bis 130 Millionen für Musiala bekommst, dann gibst du ihn halt ab, holst dir irgendwie einen anderen starken Zehner, holst dir einen Flo Wirtz dafür oder sowas. Also ich glaube, es ist alles sehr, sehr vage und nicht konkret. Deswegen sollte man da nicht zu viel spekulieren, aber am Ende des Tages, glaube ich, wird im Sommer erst entschieden und bis dahin ist auf jeden Fall Musiala gesetzt und fertig.
Sehr gut. Stichwort spekulieren. Diese Woche wollen wir im Einkaufswagen nicht spekulieren, wie eigentlich letzte Woche angekündigt. Wir hatten ja euer Feedback bekommen und es ist auf jeden Fall auch ernst genommen. Janni hatte angekündigt, wir werden jetzt wieder ein bisschen mehr Fokus auf persönliche Wahrnehmung Richtung kommendes Wochenende legen im Einkaufswagen. Und nicht dieselben Personen und Spieler, Personalien besprechen, die dann sozusagen im YouTube-Kickoff noch am Montagnachmittag in der Regel präsentiert werden. Heute, ich hatte es eingangs schon kurz erwähnt, ihr werdet diese Woche beispielsweise leider keinen YouTube-Kickoff bekommen, weil wir so ein bisschen auf der letzten Rille gerade laufen. Und deswegen werden wir hier nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und Anton wird uns jetzt den Einkaufswagen präsentieren. Doch wieder mit einem Blick besonders auf Sperren und Verletzungen.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway.
Yes, genau. Wir werden das ein bisschen im Duo durchgehen. Ich sage so ein bisschen die Sperren und Karten an, die letzten Spieltag gefallen sind. Und dann überlegen wir zusammen einfach schnell, wer für die Position reinrücken konnte. Und wir fangen auch gleich mit Bayern und Pavlovic an. Pavlovic gelb gesperrt, wer glaubst du rückt rein auf die 6? Ist es ein Guerrero und Davis geht wieder links hinten rein oder ist es ein Leimer?
Also von der Qualität her hätte ich Alternative 1 gesagt, von den Präferenzen und einfach von der Situation und der Gemengelage im Moment würde ich sogar zu Leimer 6 tendieren.
Sagen wir, einer von den beiden macht es auf jeden Fall? Ja, oder? Eigentlich schon?
Ja.
Okay.
Also Davis oder Leimer wird rein rotieren.
Leverkusen waren wir einer Meinung. Für Frimpong gelb gesperrt, rückt Teller rein.
Richtig.
Bei Wolfsburg Mähle gelb gesperrt. Wer kommt rein? Mähle gelb gesperrt. Und Rogerio immer noch verletzt. Wahrscheinlich Yannick Gerhardt links hinten, oder?
Ja, du hast ja keine Optionen mehr, oder? Wobei, die Option, die es noch gäbe, die unter Kovac auch schon mal eine Phase hatte, wo sie sehr überraschend auf einmal viel stattgefunden hat, war natürlich Kilian Fischer hinten rechts, ne? Mit Baku links dann.
Das würde auch gehen, ich sehe aber eher Yannick Gerhardt.
Und wen siehst du dann? Also, dann siehst du im Zentrum einfach wieder Wrangs, beziehungsweise Swanberg, der jetzt gesperrt war,
glaube ich. Genau, ne? ja.
ja, hast eigentlich mehr Optionen.
Dann fände ich stabiler. Fischer auch erst ein Spiel gemacht dieses Jahr, also ich glaube, es ist eher...
Ja, und wenn du den dann spielen lässt und die Jungs im Zentrum sozusagen da noch einen auf Reserve sitzen lässt, dann hast du halt im Fall der Fälle auch nichts mehr für hinten, ne? Mhm. Also, ja, sehe ich. Also,
und das Gerhard geht gegen Leverkusen, muss man dazu sagen. Also eher Erfahrung, ja. Und Yannick Gerhard.
Ja.
Dann, in Mainz sind Domi Kor und Leandro Barrero gesperrt. Wen siehst du da für reinrücken?
Boah, also für Kor, ja nee, Hanke Olsen ist jetzt noch ein bisschen raus, ne? Das wird noch dauern.
Genau.
Was hast du da noch? Cassi, Gelbsperre, war das am Wochenende
Cassie richtig? Cassi ist zurück von der Gelbsperre, das heißt wahrscheinlich Gilavogi und Vandenberg und Cassi in der Dreierkette.
Ja, sehe ich auch.
Und für Barrero könnte wohl am ehesten, siehst du Tom Kraus?
Ja, entweder Kraus, der saß aber am Wochenende, war der nicht, oder? Warte, doch war er, ne? Der ist doch hier, der ist auch gekommen. Ja, also ich sehe schon Tom Kraus. Man könnte auch drüber nachdenken, Papela hat auch immer mal wieder Minuten bekommen und sogar ein, zwei Startelf-Einsätze, glaube ich.
Aber unter Jan Sievert, nicht unter Bo Henriksen.
Guter Punkt. Aber hat er nicht im ersten Spiel von Henriksen, war da nicht was? Oder vertue ich mich gerade?
Nee, ich glaube nicht. Henriksen hat, glaube ich, drei Spiele jetzt für Mainz gemacht und dann müssen wir 22, 23, 24. Nee, er hat nur 22 gespielt, passt.
Ja, okay. Ja, gut. Dann Kommando zurück, dann wird's Kraus machen.
Wir gehen eher mit Tom Kraus, beide aber 500k, also auf jeden Fall einpacken.
Ja, sehr gut.
So, dann schauen wir weiter. Köln. Ljubicic raus, Thielmann raus. Offensive eigentlich einmal leergeräumt. Mit Köln hast du einen relativ schwachen Angriff. Für Köln geht's in der nächsten Woche ins Derby gegen Gladbach im Borussia-Park.
Boah. Also das Problem ist ja auch, Diehl noch verletzt
runter, genau, oder so, ja, glaube ich. Genau, ja, verletzt runter, Muskelverletzung.
Ja, also Adamian scheint sich ja da im Moment so ein bisschen wieder in Fokus zu spielen. Mit dem würde ich dann nächste Woche auch rechnen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Hussein Basic wird wieder reinrotieren, mit Martel Doppel-6 geben.
Selke?
Selke ist wohl, was man auch gelesen hat, schon mehr als nur eine Kaderoption.
Mhm.
Kann man auf jeden Fall auch drüber nachdenken. Und du wirst nicht dran vorbeikommen, dass Kainz natürlich auch wieder spielt. Also ja, gerade wenn das jetzt so eng wird. Also da wirst du dann einfach alle Optionen ausschöpfen. Denn Kainz wird wieder spielen. Denn Hussein Basic sehe ich auf jeden Fall reinrotieren. Für den Ljubicic dann auf die 6 neben Martel. Und dann wird sich einfach über die Woche, glaube ich, zeigen müssen, wie weit ist Selke tatsächlich schon. Aber da kann man schon mal Risiko gehen und den mitnehmen.
Ja, denke ich auch. Kann man auf alle Fälle machen. Dann haben wir in Hoffenheim die beiden Wingback- oder Flügelspielerpositionen unbesetzt. Bülter mit Rot runter oder mit Gelb-Rot war es, glaube ich. Und Kaderabek, 5. gelbe Karte, auch raus. Wen siehst du da nachrücken?
Boah, die haben am Wochenende jetzt wieder Dreierkette da mit Grilic in der Mitte gespielt, richtig?
Ja.
Ja, boah, also, ja gut, die Frage ist natürlich, wird Juracek jetzt dieses Jahr irgendwann dann noch seine Möglichkeit bekommen? Wenn ja, dann halt eigentlich in der Viererkette. Du sagst, du hast das Spiel gestern gesehen, Hoffenheim hat es gut gemacht. Nächste Woche ist, glaube ich, dann Frankfurt, ne, genau. Jetzt auch ein Team, was ich in einer ähnlichen, ich sag mal, Leistungsregion verorte, wie jetzt letzte Woche Bremen. Ich glaube jetzt nicht, dass du vom System abrückst, außer du musst halt. Ich überlege nun gerade, wie könntest du es machen? Bebu einen zurück,
Kramaric wieder rein. Kommt wieder, genau.
Genau, Juracek sehe ich halt eigentlich nicht auf so einer Halbposition, aber es wäre eigentlich, ja gut, ein Soki wäre halt sonst die Alternative, aber also der hat sich jetzt echt einiges erlaubt zuletzt und auf so einer Flügel, also auf so einer Wingback-Position sehe ich den eigentlich auch nicht. Also, siehst du ein Szenario, wie du es basteln könntest, ohne von der Dreierkette abzurücken?
Eigentlich nicht. Weißt du, wie sie gegen Dortmund gespielt haben? Waren es auch drei? Es waren auch drei, aber ja. Mit Sieg gegen Dortmund Dreierkette und mit Sieg gegen Bremen Dreierkette sehe ich nicht, dass nicht Dreierkette gespielt wird.
Ja, denke ich auch. Aber
Rechts sagen wir eigentlich Bebu und links Wundertüte.
Ja, aber also Wundertüte schön und gut, aber... Also welche Wundertüte kann diese Position spielen? Also am ehesten sehe ich dann sogar noch Juracek rein und gib ihm. Also ich meine, der hat ja auch viel sehr offensiv gespielt, jetzt vor seinem Wechsel nach Hoffenheim.
Mhm.
Andersrum, glaube ich. Er hat sehr offensiv angefangen, ne, so auf Top-Niveau zu spielen und wurde zuletzt immer mehr zum Linksverteidiger, oder?
Ja, und Juracek hat gegen Dortmund halt auch für Sko eine Halbzeit gespielt.
Ja, ey, dann gehen wir mit Bebu Juracek auf den Schienenpositionen und Kramaric für Bebu wieder rein.
Ja.
Machen wir so.
Nächste Sperre, Demont gesperrt, Bremen.
Ja, Agu, ne? Agu. Aber Der lag am Wochenende einmal, aber verletzt ist er nicht, wa?
Ja.
Ja, dann Agu, keine Frage.
Agu, klares Ding. Quarteng ist rot gesperrt, sehen wir aber nicht mehr relevant. Petersen ist immer noch rot gesperrt.
Ja.
Auch eigentlich erstmal nicht relevant. Hat Quarteng gestartet, nicht, gell?
Nee, Quarteng ist reingekommen und mit rot wieder
runter. Dann sowieso.
Ja. Gut, dann haben wir damit die Sperren und Verletzungen soweit wieder durch. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwie Comebacks oder so gibt, die ich jetzt so direkt auf dem Schirm habe. Aber für den Moment, vielleicht wo wir einmal ganz kurz drüber reden müssten, einfach auch, weil es, glaube ich, ein interessantes Thema generell für die Leute draußen ist. Sané trainiert wohl wieder mit dem Team, ist ready für Lazio, ist aber ja eine Thematik, die ihn jetzt wohl schon länger beschäftigt und die vor allem auch so gerade Thema Belastungssteuerung und so jetzt mit Sicherheit nicht von heute auf morgen zu sein wird. Der wird gegen Lazio spielen, bin ich mir sicher, wenn er kann. Der wird gegen Lazio auch das volle Pensum gehen, wenn es nicht irgendwie vorher entschieden ist. Was bedeutet das dann fürs Wochenende?
Glaubst du, er wird nochmal geschont? Also wenn er wirklich fit ist und 100% gesund, dann glaube ich, wird das fürs Wochenende keinen Impact haben. Aber wenn man sagt, Lazio wird da irgendwie fit gemacht und wird so viel spielen, wie halt eben im Tank ist und wie geht, dann sehe ich tendenziell auch am nächsten Wochenende Sané nochmal eher geschont.
Ja, und ich würde, glaube ich, eher mit Szenario 2 gehen. Dadurch, dass, also ich glaube, das Wochenende war jetzt schon so eine, es geht nicht mehr anders Entscheidung.
Weißt ja, du? Auf alle Fälle.
Also, so, und es geht nicht mehr anders nach so einer, was genau war es jetzt? Waren es wieder die Hamstrings oder was ist es bei Sané im Moment?
Ich hatte im Kopf, es war irgendwie Patellasehnenreizung oder sowas. War das das?
Boah, dann bin ich auf einem ganz falschen Dampf. Ah doch, Tatsache, Patellasehnenprobleme. Ich habe es gerade nochmal gelesen. Okay, es ist Patellasehne, aber ist ja auch eine Region, was ich eben meinte, wo du ja auch eigentlich schon zugestimmt hast, sodass es nicht von heute auf morgen erledigt. Und wenn du am Wochenende keine andere Möglichkeit mehr gesehen hast, ihn gegen Lazio fit zu kriegen, dann wird ein 90-Minuten-Spiel gegen Lazio, wo es um alles oder nichts geht und es sicherlich auch gut auf die Sticken geben wird, wird kein Spiel, wo der, glaube ich, rausgeht und am nächsten Tag sagt, yo, Jungs, mir geht's wieder gut, ich bin wieder da.
Soll ich dir kurz den O-Ton geben aus dem Artikel, den du in der Headline gelesen hast?
Nee, ja, gib mir den O-Ton.
Er hat einen Schmerzpegel, der für ihn zu tolerieren ist.
Also, der kann nicht Lazio und Wochenende 90 Minuten
geben. Nein, glaube ich auch nicht.
Ja, dann würden wir sogar tendieren zu Sané am Wochenende nochmal Joker, wenn es gegen Lazio richtig intensiv wird. Und das würde bedeuten nach letzter Woche, dass Tell seine Startelf-Quote verdoppelt, wa?
Ja, sieht so aus.
Okay. Gut, dann ist das, glaube ich, unser letzter inhaltlicher Take hier zum Einkaufswagen. Und wir sind mehr oder weniger am Ende angekommen und haben hier nochmal eine kleine Background-Story vom Wochenende, wenn wir zu unserem MVP-Tipp kommen. Das ist nämlich Demirovic geworden und ja, also Demirovic brauchen wir jetzt nicht nochmal generell als Thema aufmachen. Das ist einfach, es ist eine wilde Nummer weiterhin aus meiner Sicht. Am Wochenende jetzt aber mit 334 Zählern stand jetzt MVP geworden. Du hast mir gesagt, in der Challenge, die wir diese Woche hatten, die schottische Furche, die 2-3-5-Formation, wurde jemand tatsächlich Sieger mit, wer war's, Demirovic, Tietz und Vargas
in der Startelf. Genau.
Das ist ein Verbrechen.
Das ist ein Skandal, das darf eigentlich nicht passieren, aber wenn, dann in genau so einer Challenge.
Ey, also es darf nicht passieren, aber kranke Props an denjenigen, der die Challenge gewonnen hat, wenn du das hörst. Also das ist wirklich ein absoluter Statement-Sieg dann an der Stelle. Was auch ein absolutes Statement ist, dass wir am Wochenende zusammensitzen mit den Creatoren und irgendwann so durchsickert, ja übrigens, Tobi, der Kickbase-Guide, hat Demirovic mit 334 Punkten auf den Kopf getroffen. Und als ob das nicht reichen würde, kommt Mello dann aus der nächsten Ecke, also der liebe Carmelo von den Punktelieferanten, und hat verdammte Scheiße 333 Punkte Demirovic getippt. Und ich dachte, die wollen mich verarschen. Also Demirovic zu tippen ist schon mal das eine, da hört es eigentlich schon auf bei mir. Dann sitzen zwei von solchen Pappnasen in einer Runde, die den einen Punkt unabhängig voneinander auseinandergetippt haben und der eine von denen trifft das Ding auf den Punkt und der andere einen Punkt vorbei. Es ist absoluter Wahnsinn.
Kannst du keinem erzählen.
Also das ist wirklich ein Szenario, eins aus einer Million. Es ist am Wochenende passiert, also ich konnte es nicht fassen, ich begreife es bis jetzt noch nicht so ganz. Aber dementsprechend, und ich möchte es nicht hinten runterfallen lassen, dass es neben dem lieben Tobi, dem Kickbase Guide, auch noch einen zweiten Tipper mit 334 Punkten gab. Ihr werdet jetzt, nachdem Anton wir uns verabschiedet haben, die Memos der beiden zum Abschluss wie jede Woche, wie gewohnt, hören. Und ich bedanke mich vorher noch bei dir, Anton. Ich glaube, es war eine Episode, die unseren Charakteren entsprechend wieder so ein bisschen Richtung Stats und so dann abgedriftet ist. Ein bisschen mehr vielleicht, als es dann mit Janni der Fall ist, wenn einer von uns mit ihm hier sitzt. Da ist das Ganze dann, glaube ich, noch ein Stück weit more entertaining. Aber ich hoffe, es hat euch da draußen auch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, Anton.
Yes, ich kann mich auch nur bedanken und Janni weiterhin gute Besserung wünschen. Ab nächste Woche gibt es dann natürlich wieder den Rückwechsel.
So sieht's aus. Euch auf jeden Fall bis dahin eine gute Woche. Habt immer alle Augen auf dem Transfermarkt. Gerade bei vielen Überraschungsperformances vom Wochenende gibt es da, glaube ich, ein bisschen was an Gewinnen einzustreichen. Und jetzt viel Spaß mit dem Closer und den Memos.
Moin, moin aus Rostock. Danke für die Glückwünsche. Bin immer noch happy, dass ich es geschafft habe als MVP-Tipper. Demirovic, Hammer Arbeit beim 6-0-Kantersieg in Darmstadt. Geile Aktion. Grüße gehen raus an meine beiden Kickbase-Ligen. Einmal Legendenliga aus Rogetz, wo Kickbase für mich vor 3 Jahren angefangen hat und ich gerade noch Tabellenführer bin. Grüße an Kalli, der mir im Nacken sitzt. Und zweite Grüße an den Ganzlinier Sportverein, wo ich Fußball spiele und wir auch seit 2 Jahren eine Kickbase-Liga führen. Und der jetzt auch gerade ganz gut läuft. Ja, schönen Montag, viel Spaß beim Podcast. Dankeschön.
Was geht, was geht? Tobi, aka Kickbase Guide hier. Ja, als hätte es nicht das eh schon beste Wochenende meines Lebens sein können, habe ich dann noch zusätzlich, nachdem wir das Kickbase Creator Event hatten, Demirovic als korrekten MVP getippt. Ich grüße dann nochmal alle Leute, die dabei waren. Es war wirklich ein 10 von 10 Wochenende. Ja, und Ermedin, ja, wir sind ja auch auf Insta in Kontakt. Er ist halt der Goat, ja, kann man nichts machen. Schon vor 3 Jahren das Näschen gehabt, jetzt hat sich's endlich ausgezahlt. Nee, freut mich ehrlich sehr, dass ich hier auch nochmal die Möglichkeit hatte, 1-2 Worte loszuwerden. Kuss geht raus an die ganze Kickbase-Crew und ja, wir sehen uns mit Sicherheit. Haut rein und viel Spaß noch.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.